One, two, one, two. Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Und ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben, weil ich kenne sie noch nicht, aber Willi kennt sie schon sehr gut. Übrigens Shoutout an das Hotel Lück, wo wir heute chillen dürfen. Sehr angenehm hier und das Essen ist auch ziemlich lecker. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Spotify, ballert uns ein Kommi, aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, hallihallo, hallöle. Ich habe gehört, wir haben heute ein paar Homies von dir am Start, Willi.
Aber richtig, richtig Ösi-Power heute. Mal wieder Wachauer. Das ist so mittlerweile... Ist das super, ne? Wir bashen die Wachau immer, aber wir laden alle Wachauer ein und immer wieder kommen wir drauf, dass die Weine richtig gut schmecken.
Also eine heimliche Liebe eigentlich, die ihr da habt für die Wachau.
Ja, wirklich. Schon mehr als eine heimliche Liebe, muss ich sagen. Also nicht nur die Weine sind echt gut geworden, wieder in den letzten Jahren, finde ich. Also das, die hatten schon ein bisschen einen Hänger, finde ich. Aber es geht wieder extrem bergauf. Nein, auch die Gegend ist einfach wunderschön. Also wenn man so in Österreich unterwegs ist, muss man eigentlich mal kurz in die Wachau. Das ist wirklich schön.
Krass, ich war da glaube ich noch nie. Ich musste auf jeden Fall mal vorbeigehen, weil ich habe gehört, der Heinz, der heute hier ist, der hat auch ein ganz gutes Motorboot und einen guten
so schaut's aus.
Gas, wir können ganz sag ich mal.
Super traditioneller Zielfahrt machen oder wir fahren mit dem Heinz ein Motorboot durch die Gegend. Außerdem ist für dich auch was dabei, weil du musst unbedingt Wachauer Laverl mit Leberkäse essen. Ist hervorragend.
Oha, das klingt jetzt schon sehr lecker, auch wenn ich nicht weiß, was es ist, aber wir werden es in dieser Folge bestimmt herausfinden.
Yes, werden wir. Außerdem ist das heute auch eine Weltpremiere. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir eine Genossenschaft zu Gast haben. Es ist eine Genossenschaft, eine hochqualitative Genossenschaft, aber da werden wir viel drüber reden, hoffe ich zumindest, weil es ist ein interessantes Thema, wie die das Ganze voranbringen. Und ich finde das auch sehr cool, was da passiert. Also die beiden Protagonisten sind ja heute hier. Die erklären uns allen, wie das genau funktioniert, wie die das Ganze qualitativ nach vorne bringen. Und ja, ich freue mich unglaublich auf die Folge und ich hoffe, die haben auch was Reifes dabei, weil die haben auch einen, das weiß ich, sehr großen Keller mit reifen Weinen. Und dann können
das
wir mal
ist ja
anfangen.
Auch voll die Riesengenossenschaft, oder?
Ja, das ist ziemlich groß. Und mittlerweile aber, glaube ich, mehr als die Hälfte umgestellt auf Bio, was sehr beeindruckend ist, vor allem auch in der Gegend. Das ist ja nicht unbedingt so einfach. Ja. Also.
Ja, krass. Und wir haben sogar noch einen Master of Wine auch noch, oder?
Richtig, nicht? Roman Horvath ist außer und war einer meiner ersten Lektoren. Der hat mir unter anderem beigebracht, dass Schnitzel und Champagner ein richtig gutes Match ist. Und ich kann ihm bis heute nicht widersprechen.
Jetzt schon sehr sympathisch, der Mann, auf jeden Fall.
Unglaublich. Also, herzlich willkommen, Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau.
Hallo.
So, das dynamische Duo aus der Wachau, heute angereist oder gestern schon? Wie ist jetzt angekommen?
Ne, gemischt.
Gemischt?
Ich, genau. Ich heute.
Aus Sicherheitsgründen, falls ein Flugzeug nicht ankommt, darum fliegen wir getrennt.
Weil dann die Zukunft des Weinguts bzw. genau. Der Domäne komplett vernichtet wird. Ja, da sind immer getrennte Flieger.
Ja, so ungefähr. Nein, ich war gestern schon da und durfte im China Club essen.
Beim Chef Tam.
Ja. War zentral und dann habe ich noch eine Schelle besucht.
Hervorragend. Also hast du schon, aber dafür schaust du so super fit aus heute.
Ja, durfte mich ausschlafen.
Ja gut, ich bin schon ein bisschen früher gegangen.
Wer ist denn heute hier, Willi?
Ja, super, dass ihr da seid. Im Hintergrund hört man auch meinen Hund schaben, der ist auch schon durstig, hat ein bisschen Siege, ist wieder am Start. Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Ihr heißt Domäne, seid aber eigentlich kein Domain.
Naja,
oder
da,
schon.
Da spricht deine deutsche Seele aus dir. Weil in Deutschland hat der Begriff Domäne eine andere Bedeutung. Ich glaube, da hängt es mit Staatsweingütern zusammen. Und bei uns in Österreich ist Domäne relativ frei und auch europaweit. In der Burgund, glaube ich, hängt es wieder mit den eigenen Weingärten zusammen. Mhm. Was bei uns aber auch stimmt, weil alles, was wir bewirtschaften, sind unsere eigenen Weingüter über unsere Winzer.
Unsere eigenen Weingüter.
Weingärten. Über unsere Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten.
Das heißt, sie gehören euch auch und die Winzer bewirtschaften sie also für euch sozusagen.
So sehen wir das letztendlich und so müssen wir es auch sehen, dass die Hektar, die für uns, mit uns bewirtschaftet, auch unsere sind, weil ja der Winzer auch Eigentümer der Domäne Wachau ist. letztendlich ist das ein großes Ganzes.
Und nicht Verstehe.
Draußen macht jemand seine Arbeit und liefert dann Trauben. So war es mal früher, aber wir sehen das schon als sehr, sehr enge Verbindung.
Ich finde es ja hervorragend, dass wir fast in jeder Folge immer probieren, Wachauer ein bisschen zu bashen. Aber mir kommt vor, wir haben fast in jeder Folge einen Wachauer Wein. Und ich weiß nicht, wie viel Wachauer Winzer das wir jetzt schon da gehabt haben. Das ist eigentlich
ein paar, ja.
Spricht wahrscheinlich fürs Weinbaugebiet. Ne?
Ja, durchaus.
Wird jetzt auch wieder ein bisschen beliebter. Wir fangen an mit ein bisschen Sprudel heute.
Jawohl.
Aus dem Hause Röderer, die Kollektion 244. Sprich, für alle, die schon aufgepasst haben, ist großteils Jahrgang 2019. Kollektionen gibt es jetzt seit, glaube ich, 4 Jahren. Mit 241 ging es los, davor Brut Premier. Und das ist jetzt, um auch den Jahrgang ein bisschen besser quasi dastehen zu lassen. Wie findet ihr das?
Ja, cool.
Man muss sehr ja auch cool. verstehen heute, dass wir einen der erfahrensten Winemaker Österreichs da haben und auf der anderen Seite sogar einen Master of Wine.
Oha.
Zweiter Master of Wine in Österreich, oder?
Ja, war das zweite. Ja.
Und mein Lektor damals an der Weinakademie zum Thema Champagner. Und deshalb fand ich das so lustig, dass du gestern gefragt hast, ob du einen Champagner mitnehmen darfst. Sag ich, Alter, wenn mir einer beigebracht hat, dass Champagner hervorragend zum Schnitzel passt oder umgekehrt, dann warst du das.
War
das
so? Wirklich?
Das war tatsächlich so.
Du warst bei ihm in der Schule sozusagen, oder
wie? Ja, an der Weinakademie, ja. Ich habe das auch gelernt. Okay. Natürlich nicht fertig gemacht, so wie die meisten, glaube ich.
So wie die Coolen halt. Ne?
Ja, angefangen und dann hat es fertig gemacht. Klassiker. Ich glaube, ich dürfte auch gar nicht mehr weitermachen. Aber bist du immer noch Lektor dort?
Ich mache ein bisschen was, ja. Um ein bisschen ab und zu ins Burgenland zu kommen und ein bisschen das Netzwerk zu halten, darf ich und tue ich noch ein bisschen was vortragen. Ja.
Und wenn man Master of Wine einmal den Titel erlangt hat, dann ist man das auf Lebenszeit, oder? Also man muss dann nicht alle 10 Jahre nochmal einen Führerschein machen lassen.
Durchaus gute Frage, weil es ist durchaus auch oft diskutiert, dass man das quasi irgendwie auffrischen sollte. Aber es gibt so eine Art Club, wo du ein bisschen einen Clubbeitrag zahlst, natürlich finanziell auch ein bisschen was. Aber man bleibt es dann, jawohl. Es sei denn, man verhält sich wirklich sehr, sehr widersprüchlich, dann kann einen der Titel auch ab.
Echt?
Ja.
Ach, krass.
Hat es auch schon gegeben.
Und wie lange bist du das jetzt schon?
Seit 2009. 2009 fertig geworden, genau.
Krass.
Das war eine intensive Zeit, 2004 bei Domaine Wachau begonnen. In der Zwischenzeit 2x umgezogen, 3 Kinder bekommen, also nicht ich, aber meine Frau. Master Wein fertig gemacht und großes Weingut und...
Und wie kam es dann dazu, zu sagen, okay, ich werde Master of Wine, einfach so aus Interesse oder war das schon immer so dein Ziel irgendwie?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ein Spätberufener, bis Mitte 20 habe ich mit Wein gar nichts zu tun gehabt.
Außer mit
weiß gespritzt und Cola Rot, was man bei uns getrunken hat. Und war dann eine gute Flasche Wein und macht sein erstes Weinseminar und sein zweites und kauft sich sein erstes Buch und dann halt Weinakademie. Und dann habe ich Praktika im Ausland gemacht auf Weingüter, in Südwestfrankreich und Chile und zurück dann einige Jahre bei Wein & Co. gearbeitet. Und bei Wein & Co. war dann die Frage, so wohin der Weg, was gibt's noch, was kann man noch lernen, wo kann man noch hin und dann hat es damit begonnen.
Dieses Wein & Co., ich schwöre.
Da waren eigentlich alle, gell?
Das ist so ohne Witz. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt.
Kompetenzzentrum Wein & Co.
Ja, oder ein Sammelbecken für Weinbegeisterte auf jeden Fall irgendwie in Wien.
Ja, da hast du immer super gratis alles verkosten können. Ja. Als Mitarbeiter hervorragend.
Das stimmt schon. Also wenn du mit Wein anfängst, so ein Weinhändler wie Wein & Co., wo du wirklich eine Unmenge an Weinen kennenlernen kannst, verkosten kannst. Super Netzwerk, viele junge Leute. Ist ja schon was anderes, wenn du in einer kleinen, finsteren Winothek stehst, alleine oder zu zweit, als wenn du jetzt ein modernes, frisches Unternehmen hast, was du eben für dein Netzwerk auch machst.
Und seit wann bist du schon in der Domaine, Heinz?
Seit 2005.
Also kurz nacheinander. Habt ihr euch vorher schon kennt?
Ja.
So ganz flüchtig.
Zufälligerweise eigentlich, gell?
Kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber es war so, ja.
Beim Studium im Burgenland.
Ah ja?
Ja, wirklich.
Und waren die Rollen da, war das klar, dass das so irgendwie, die Rollenverteilung?
Ja.
Ich komme immer von der Produktionsseite her.
Genau. Und ich habe davon keine Ahnung. Darum habe ich das andere machen müssen.
Aber was war das andere dann?
Ich bin Gesamtweingutsleiter und kümmere mich darum, dass unsere Mitarbeiter nett miteinander umgehen und ordentlich miteinander reden.
Jetzt schon mal mit so einer Flasche rum und schenkst du mal nach. So der happy.
Also Gesamtorganisation, Vertrieb, Marketing, okay. Bla bla bla. Ja.
Also du hast sozusagen im Keller, machst du
Nix.
Also jetzt nichts Operatives. Am Anfang haben wir sehr, sehr viel gemeinsam mit der Weinstilistik gemacht, wo die Reise hingeht, weil wir wirklich fast von null, also von null ist es übertrieben, fast von null begonnen haben, weil es damals dem Weingut auch nicht wirklich gut ging. Und seitdem ist sehr, sehr viel verändert worden, auch sehr viel investiert worden. Aber heute läuft es.
Aber es ist interessant, weil ich hätte jetzt so gedacht, der Master of Wine hat bestimmt auch irgendwas, der will bestimmt auch irgendwas sagen, was den Keller betrifft, wenn er schon so einen erlesenen Gaumen hat.
Na, ich glaube, das ist ja in Österreich gar nicht so leicht, als Master of Wine dann auch den Job zu finden, der dir eigentlich zusteht. Also blöde Ansage jetzt irgendwie, aber so viele große Weingüter, was dann Leute braucht, die Geschäftsführung oder so machen, gibt es ja dann gar nicht.
Absolut, also wenn ich meinen Job verliere, gibt es nicht viele neue Möglichkeiten. Also ich behalte meinen Job.
Besser. Gut gesagt, gut gesagt. Wie ist das jetzt bei euch für alle, die jetzt zuhören und genau das unterscheiden können, weil wir zuerst gesagt haben, so viele Weingärten, das ist kein wirkliches Weingut und auch keine richtige Genossenschaft, das ist irgendwas inzwischen.
Nein, wir sind ein genossenschaftlicher Betrieb.
Ja, okay. Also die Eigentümer sind die erste Genossenschaft, die wir quasi da haben.
Bei ja, ah, sehr gut.
Aber es ist mit Sicherheit auch die beste. Ja. So gehe ich jetzt. Na, einfach einmal salopp.
Schaut's feiern.
Boom. Dann passt das so, ja. Wenn's so Nein, aber wir sehen uns natürlich als großes Familienweingut. Wir haben 250 Familien, die unsere Weingärten bewirtschaften und die eben Teil des Betriebes sind.
Boah, das ist ja mega.
Und auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen so eine spezielle Konstellation, weil wir sind ja bald 1000 Jahre alt. Das heißt, wir waren ursprünglich ein kirchliches Weingut und von der Thematik kommen wir her. Also wir haben sie immer sehr intensiv mit den Weingärten beschäftigt und in der Wachau ist das, glaube ich, doppelt so wichtig, weil wir einfach da das genialste Terroir von ganz Österreich haben in dieser Kleinheit und in dieser Kleinteiligkeit. Also es macht richtig Spaß, aber dafür musst du auch viel mehr mit Know-how umgehen mit der ganzen Geschichte, weil du kannst da sehr viel ruinieren, wenn man nicht wirklich aufpasst.
Also 250
Familien, ja.
Genau, also wir sprechen von Winzerfamilien, da innerhalb einer Familie aus rechtlichen Gründen, steuerlichen Gründen, die Weingärten oft aufgeteilt sind auf die Großmutter und auf die Mama und auf den Sohn. Und jeder bewirtschaftet, oder jeder hat quasi als Eigentümer da so einen halben Hektar und einen Dreiviertel Hektar. In einer Familie machen sie im Durchschnitt 1 bis 2 Hektar, also extrem kleinteilig. In Summe wären es aber 400 Hektar, ein Drittel der gesamten Wachau. Und bei so einer Größe ist es wichtig, also dass du Top-Qualität machen kannst, musst du es eh wieder dezentralisieren, also herunterbrechen auf die kleinen Parzellen, auf die kleinen Weingärten. Und kommt da so ein komplexen Weinbaugebiet, die Wachau mit unterschiedlichen Höhenlagen und Ost-West-Wachau und rechtes, linkes Ufer, ist es ein idealer Zugang, dass du eben so kleinteilig arbeiten kannst.
Mhm. Ja, und das ist schon sensationell. Also wir machen das jetzt schon viele Jahre. Das heißt, du kannst mit dem umgehen auch. Du hast dann man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, genauso wie wir unterschiedliche Lagen haben, sehr viele Charaktere. Und der Fokus war immer der Weingarten. Das war einfach das Wichtigste im Keller. Ja, da verstehen wir unseren Job, das ist relativ einfach. Und über die Jahre, wie der Roman gesagt hat, wir haben da sehr, sehr kleine Winzer. Aber das sind denen gehört der Weingarten. Der würde es auch seinen Sohn, seiner Tochter, wenn immer, auch dann übergeben. Das heißt, der hat einen ganz anderen Zugang. Der macht das über Jahre, über Jahrzehnte. Das sind voll Profis da draußen. Das heißt, wir haben jetzt da keine Arbeiter, die von irgendwo daherkommen. Und heutzutage, glaube ich, was noch ein wesentlicher Part ist, weil gerade vor kurzem die Lese vorbei war. Also die Lese musste man handeln. Also wir sind ja alt eingesessen und wir lieben die Handlese. Wir haben 100% Handlese in der Wachau. Das zu managen, dass du das alles selbst organisieren musst, das ist schon heftig. Ne? Aber über die Familien, über ihre Freunde, über ihre Verwandten, Pensionisten, Oma, Opa, haben wir da 500, 600, 700, 800 Leute draußen.
Ja. Und das wie muss immer funktionieren. Wie ist das da? Da gibt es ja natürlich aus einer Lage, die dann bei euch am Ende in die Flaschen kommt oder aufs Etikett kommt, gibt es ja wahrscheinlich 17 Familien, die da drin arbeiten. Oder wie?
Und 17 wäre ein bisschen viel, aber am Kellerberg sind 6 zum Beispiel.
Aus!
Ja, was du angesprochen hast, wie gesagt, das Wichtige ist ja der Weingarten draußen, was wir machen und wie wir sie weiterentwickeln, wie sich das auch verändert hat in den letzten 20 Jahren. Das ist, glaube ich, das Thema. Das ist wurscht, was wir mit dem Boden aufgeführt haben, wie wir die Bewirtschaftung, wie wir mit Laubwand oder was immer umgehen. Das ist der Punkt, weil da steckt die Qualität drinnen. Das heißt, du nimmst dir alle Winzer mit, dass sie in diese Richtung gehen. Und darum sehen wir das alles gemeinsam. Weil da logisch, du versuchst es, aber ja, es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man die Leiter da hinbringen kann.
Aber ihr seid jetzt am Weg zu Bier und Biozertifizierung. Ne? Mhm. Wie viel ist da schon umgestellt?
Wir haben jetzt ca. 150 Hektar in der Bio-Bewirtschaftung bis in die Umstellung. Und da sind wir mit den 150 Hektar sind wir wahrscheinlich der stärkste Weingut in Österreich, das auf Bioflächen zugreift. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt, auch für die Region. Aber nochmal darauf zurückkommend, was du gemeint hast, da sind jetzt so verschiedenste Winzer draußen. Das ist im Grunde nichts anderes, als würde jetzt ein anderer Winzer, der 30 Hektar bewirtschaftet, 7 Mitarbeiter rausschicken, 7 Arbeiter rausschicken, weil das kann er auch nicht alles selber machen.
Ja,
aber eine gewisse Größe, ab 4-5 Hektar stehst du nicht mehr alleine da draußen im Weingarten. Das heißt, du brauchst sowieso Mitarbeiter. Bei uns ist der Vorteil, dass es nicht irgendein Mitarbeiter ist, der nächstes Jahr nicht mehr da ist, sondern dass es die Familie ist, die über Generationen schon im Weingarten steht und genauso nach den gleichen Qualitätsvorgaben arbeitet, als würde jetzt Top-Winzer XY seine Arbeiter rausschicken, die bald nicht mehr da sind oder zu wenig sind.
Und darum, wir sind auch sehr zusammengewachsen über die Jahre, weil es natürlich auch, der eine hat das von seinem Papa gelernt, irgendwann ist er mal in die Weinbauschule gegangen vor 100 Jahren, wie meine Ausbildung gemacht hat auch vieles nicht mehr passt. Heute, ne? Das verändert sich und da gehen wir halt auch sehr viele Schulungen. Also da sind wir auch, glaube ich, von der Weiterbildung auch bei den Leuten draußen sehr, sehr gut unterwegs. Und du musst viel reden natürlich, und weil das meiste spielt sich im Kopf an. Will ich in diese Richtung, verstehe das, taugt mir das. Und teilweise ist es besser, du lässt ein bisschen mehr Zeit, aber das Fundament ist gescheit da und du wächst da richtig mit. Ne?
Und habt ihr aber auch schon so einen richtigen Betrieb, auch wenn ihr jetzt sozusagen nicht selber erntet, sozusagen?
Wir sind ein großes Weingut, wir haben relativ große unterirdische Kelleranlagen,
riesig.
Sehr, sehr, sehr modernen Verkostungsraum, machen sehr viel im weintouristischen Bereich.
Und da sind Griller haben wir auch, gell?
Ein Grill. Ja, das ist geil.
Grill und Motorboot kommen dann später.
Ja. Und dann sozusagen alle Familien arbeiten
als Domäne Wachau.
In diesem Betrieb auch.
Genau, richtig. Ach, und die Trauben
in den Weingärten.
Genau. In den Weingärten und die Trauben kommen zu unserem Betrieb. Und man kann sich wirklich wie jedes andere Weingut vorstellen. Und Weingut XY hat 17 Mitarbeiter, die draußen herumlaufen. Sind bei uns auch Mitarbeiter oder ist halt der Besitzer des Weingartens, der persönlich draußen steht. Und für uns auch wichtig, weil da ganz eine andere Verbindung zum Weingarten da steht. Ja, wo ich weiß, der ist in 4 Jahren immer noch da oder in 10 Jahren, in 40 Jahren.
Voll.
Der Heinz lässt sich gerade einen Champagner noch schenken. Wie schmeckt das?
Ja, sehr, sehr fein. Sehr, sehr, sehr frisch eigentlich.
Ja, voll, dachte ich auch. Ne?
Ja. Ziemlich frisch. Viel Zug, ja.
Sehr, sehr.
Zug ist gut, gell? Ja, das Kreidige, ja, ja. So quasi Basis-Champagner, ist das echt. Ich super, mag die Kollektion wirklich gern.
Wirkt doch so ganz, ganz zart
reduktiv. Also ist jetzt nichts, was du sagst, du setzt dich jetzt eine Stunde mit hin und befasst dich damit, aber als Ding ist das wirklich Bingo-Bongo. Die haben die Qualitäten auch gescheit nach oben geschraubt, die Röder. Ne?
Ja, so ein Gläschen am Nachmittag.
Ja, safe.
Passt ganz bereitet gut. Bereitet auf den Abend vor.
Ja, geht immer gut rein.
Werbung. Curly Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Louis Röderer Kollektion 244. Louis Röderer Kollektion 244, das ist das jüngste Baby in der Röderer Familie. Eine Multi-Vintage-Cuvée, also mit Wein aus vielen Jahrgängen. Warum dann der Name 244? Weil es das Jahr der 244. Weinlese von Röderer ist. Was, so lange gibt es Röderer schon? Oha! In der Tat, denn 1776 wurde das Champagnerhaus Louis Röderer gegründet.
Super. Dann kommen wir auch zu einem Wein gleich mal. Starten wir gleich. Mhm. Passend zum Bezirk, in dem wir fast sind. Wir sind noch in Mitte da, oder? Ja. Im Lück. Wir sind heute nicht im Oranje, wir sind heute im Lück. Shoutout. War halt die Alternative im Atrium. Schöner Raum, schönes Hotel, gute Küche.
Am Gendarmenmarkt, genau. Wir haben hier gerade schon die Küche getestet. Shoutout Florian auf jeden Fall.
Aber jetzt zum Wein, der ist aus der Ried Kreuzberg.
Ne? Alter.
Grüner-Wendlinger Federspiel 2022.
Da wohne ich. Ich wusste gar nicht, dass da Reben wachsen in Kreuzberg.
Super. Wann schon da anschauen, gell?
Das läuft auch gerade glasweise in der Freundschaft. Ja,
gibt's das, ja?
Ja, gibt's. Ich war auch, wirklich, so wie ich jetzt draufgekommen bin, dass mir Röderer immer besser schmeckt, bin ja draufgekommen, dass man, also das letzte Mal, ich bin ja gereist und ich war bei euch und mir hat der 22er-Jahrgang, der hat mich richtig, also so richtig abgeholt, muss ich echt sagen.
So ein bisschen ein kühlerer Jahrgang, sehr, sehr geradliniger Jahrgang. Sehr, sehr,
ja, wenn man ein bisschen Geduld gehabt hat, weil der September war nicht so toll, aber der Oktober hat alles gut gemacht, also mir taugt das auch unheimlich. Ein bisschen leichter, aber super reif, also ist geil.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Und auch gerade die Unterschiede. Also bei den Federspiel, bei den Lagen schon so eklatant. Das ist wirklich eine coole Sache, wenn wir das durchprobiert haben. Wo ja. Ist Kreuzberg jetzt? Man spricht ja immer, also ähnlich wie in Bordeaux, vom linken und von dem rechten Ufer. Das ist ja bei euch, glaube ich, auch so, obwohl man eigentlich von der rechten Seite der Donau ganz lange Zeit eigentlich nichts gehört hat, oder? Das war mehr...
Naja, hallo, hallo, hallo.
Na bitte.
Geht schon. Ja, wichtig ist, dass man... von der linken und von der rechten Seite, Donauseite spricht, als gebürtiger Wachauer. Und der rechten Seite muss ich mich natürlich das sehr stark verteidigen.
Doch, das ist mehr das heurige Ufer, oder?
Ja, vielleicht, aber das ist, als Außenstehender sieht man das vielleicht ein bisschen so und du hast schon teilweise recht, aber wenn ich jetzt die ganze Weinlandschaft hernehme, ist nicht ganz so, ne? Weil die Wachauer, wir sind mittlerweile seit 2000 UNESCO-Weltkulturerbe, wir haben sehr viel Tourismus da. Durch das haben wir einen gewissen Weitblick, obwohl das Tal sehr eng ist, weil halt immer ein paar Fremde daherkommen. Die bringen uns am Boden zurück. Eigentlich ist es in den Winzern immer gut gegangen. Und es gibt natürlich auch ein paar sehr, sehr berühmte Winzer, vorrangig eben auf der linken Donauseite. Da gibt es aber genauso viel Heurigenwirte. Und auf der rechten Seite hat das auch funktioniert und aber oft so gut, oft so gut.
Als ob das so was Schlechtes wäre, Heurigen. Warum?
Nein, das meinen wir nicht, aber wir reden nur von der einen Seite von spektakulären. Jetzt wollen wir in der ersten Folge nicht mal Alkohol kriegen und ich kann spektakulär nicht sagen. Von spektakulärsten Lagen, Steilhängen, Terrassen etc. Und auf der anderen Seite ist es halt nicht so. Es ist halt mehr Wald.
Ja, na, also wenn man kurzfristig hinschaut. Also auf der einen Seite die bekannten Namen wie Prager, Knoll, Hirzberger, Domänenfrau herkommen und von der anderen Seite hat man lange gar nichts gehört. Man wusste nichts. Sind da überhaupt gute Winzer? Hat man
ja,
zum Heiligen.
Ja, manche haben schon gewusst, die sich ein bisschen auskennen, aber es gibt immer wieder was Neues zu erforschen. Also, das ist Kreuzberg aus Rossatz, St. Aubin, der Burgund. Das war lange
Zeit verkannt. Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Also, das gefällt mir wirklich gut.
Die kühle Ecke.
Und man wird auch oft diskriminiert. Die rechte Seite ist die Schattenseite der Wachau. Das ist ja auch Schwachsinn, zumindest Rossatz nicht. Aber was, halt, was zeichnet ist die Seite aus? Auf der anderen Seite haben wir den größten grüner Veltliner-Anteil. Wir gehen nicht so weit hoch. Wir haben nicht so viele Terrassen, weil natürlich alles ein bisschen mehr Ost, West, Nord gemischt ausgerichtet ist, ne? Logischerweise, aber die Donau macht ja einen riesen Knick und ist ja kein geschlossenes Tal. Und natürlich über die Jahre, über die Jahrzehnte wird es wärmer und da haben wir da drüben sicher große Vorteile. Und was halt oft so ist, jetzt da kommst du von der unbekannteren Seite, die halt die erforscht erst, wenn du das dritte, vierte, fünfte Mal in der Wachau bist, sonst vergisst es. Da musst du dann ein bisschen wieder mehr anstrengen, aber du bist dann nicht so in den Korsett drinnen wie viele, wenn ich mich immer vergleichen muss mit meinen Nachbarn, weil das, ja. der in Spitz ist oder der in Lohm oder was immer, kann ich viel, viel freier denken. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten 5-10 Jahren extrem etabliert. Also, dass da ein paar junge Nachkommen sind, die was richtig Gas geben. Und die Lagen sind per se gut. Und wenn man sagt, ja, da ist nichts los, fahr ins Weinviertel, fahr ins Kanto, ins Kremtal, die würde sich alle wünschen.
Und vor allem ist ja zum Teil kühler ein bisschen, oder?
Natürlich, und die Lagen sind kühler. Mhm. Vor allem, du hast natürlich einen deutlich geringeren Rieslinganteil, weil meistens die Böden ein bisschen saftiger sind, was für einen grünen Veltliner optimal passt. Und es ist kühler, aber Rossatz, wenn ich jetzt Rossatz hernehme, das ist auch zwischen Dürnstein und Weißenkirchen von der Reife. Arnsdorf, es geht nochmal 7-8 Kilometer rauf, das ist am kühlsten. Und das Kühlsteck ist aber trotzdem noch immer der Spitzergraben. Also die Ost-West-Ausdehnung, die ist am intensivsten, muss man sagen.
Ja, da warst du schon mal in Wachau?
Nein.
Ein unglaublich schönen Campingplatz in Rossatz, der die beste Aussicht. In der Wachau gibt es ja fast keine.
Naja, das ist das, was man sagt von der rechten Seite, das Schönste ist der Blick auf die andere Seite. Ja,
genau.
Was, jetzt muss ich nicht aufpassen. Entschuldigung. Aber dafür wohnen auch die cooleren Leute. Die cooleren sind auch auf der rechten Seite.
Nimmst den Curly mal mit.
Das ist so ein Bulka-Bären.
Genau.
Ich habe gehört, ihr habt einen großen Grill, da bin ich
auch interessiert dran. Ja, ja.
Aber also vielleicht noch ein bisschen was zum Kreuzberg, oder?
Das genau,
ist,
ja,
ich schon spannend.
Ich wollte nämlich gerade drüber reden.
Auch. Ja, weil das ist eine Lage, die zieht sich von Rossatz nach Rührsdorf. Ganz wichtig, Rührsdorf nicht zu vergessen, wie gesagt, da bin ich daheim, da komme ich her. Und ist eine super Lage, das ist oberhalb von der Straße, das geht an den Dunkelsteiner Wald hin. Das heißt, sehr, sehr kühl, ein bisschen saftiger, optimal für grüner Veltliner. Am Tag wärmt er sich schön auf und dann fällt er relativ schnell im Schatten und dann kühlt vom Dunkelsteiner Wald durch die Winde den Weingarten extrem ab. Und unten hast du aber auch sehr viel Amphibolite, das ist ein schwarzes Gestein, was so etwas Rauchiges mitgibt. Das kennt man gut von der Gleiten. Das heißt, für mich immer der Kreuzberg, das ist so grüner Veltliner, so frisch, straight. Das hat auch eine super Spannung am Gaumen. Der schluckt die ganzen Klimaveränderungen. Der kommt da so leichtfüßig daher, wie man halt kennt, wie man gern saufen mag. Einfach.
Was da durchkommen sollte, ist halt auch unser Domäne Wachau-Stil, dass es sehr, sehr tänzelnder, sehr, sehr geradliniger, sehr, sehr feinwürziger Stil ist. Nichts Schweres, nichts Überladenes drinnen.
Weil man nie oder sehr selten Botrit, ich meine, in die Fäde spiele sowieso nicht, aber das Maragde Botrit, das wird komplett aussortiert bei euch,
ja,
oder?
Erstens aussortiert und ja, da ist der grüne Veltliner begnadet, weil der kriegt kaum Botritis. Oder sehr spät.
Alles ist möglich.
Ja, bei einem anderen vielleicht.
Aber ich finde das super saftig, da, vor allem jetzt auch wieder... Pass auf, wenn man bei Veltliner von Würze spricht, das ist für mich würziger Veltliner.
Genau, also für das stehen wir
ja. Ja, und dann hat er schon wieder so einen Speichel. Du wirst gierig, wenn du das Glasl hinstellst, wird schon wieder am nächsten.
Genau. Das geht. Und am Gaumen zieht das jetzt zusammen, da kommt so ein bisschen weißer Pfeffer dazu. So.
Super. Und absolut, also, als blindes Beispiel, du bist 100% Veltliner.
Ja. Ja, absolut.
Nichts Grasiges, auch wichtig dabei.
Ja. Ja. Mach Durst, oder?
Mach Durst. Und auch Gott sei Dank, was man oft bei Veltliner hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch im Keller ist, aber ich stelle mir mal vor, bei den Mengen geht man kein spontan Risiko ein, so blöd gesagt. Aber es schmeckt doch nichts irgendwie nach einer komischen Aromahefe oder sonst irgendwas, sondern das schmeckt nach Veltliner.
Nein, ich muss mal sagen, also kein Risiko und eingehen, das ist ein Blödsinn. Wir machen so viele verschiedene Chargen, dass das schon brutal ist und wir probieren. Sehr viel, wir stellen sie natürlich auf den Jahrgang ein. Wie gesagt, im Köller arbeitet man sehr klassisch. Ich bin ein extremer Fan. Maischestandzeit, auch ein bisschen Tannin, das was ein bisschen die Säure unterstützt, weil die jetzt teilweise natürlich niedriger wird. Wir machen klassische Kulturhefen, wir machen auch Spontangärungen. Teilweise ist meine Antwort ist ein bisschen übertrieben. Wir vergären das halt einfach auch mit 19, 20 Grad. Das heißt dann nicht kühl oder so, dass wir wirklich in die Würze hingehen. Wir schauen, dass der Pfeffer da drinnen ist, dass man das die Herkunft schmeckt und dass er halt einen Charakter hat.
Ja, aber fragt es nur weiter zur Arbeit einer Winzergenossenschaft, weil so einfach ist das gar nicht. Das ist wirklich kompliziert. Also ich war viele Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe.
Ja, man kann sich oft wirklich was daran tun.
Ja, was ist der essentielle Unterschied eigentlich so?
Naja, das ist eine gute Frage, weil der essentielle Unterschied ist in dem Sinn ja gar nicht so offensichtlich, weil es geht um gute landwirtschaftliche Praxis im Weingarten. Ich muss gut im Weingarten arbeiten. Und das, was im Weingarten gut gearbeitet wird, in bester Qualität dann in den Keller bringen und dann halt das bewahren, was du draußen machst. Und ein 3-4 Hektar Weingut, wo ich alles alleine oder zu zweit mache oder innerhalb von 3-4 Familienmitgliedern, ist immer was anderes. Aber ab 10-15 Hektar brauchst du deine Mitarbeiter, die kommen, die gehen, du brauchst deine Lesehelfer oder du machst es mit der Maschine. Und das hat bei uns einen ganz großen Vorteil. Unsere Mitarbeiter sind einfach die Winzer selbst, also der Besitzer des Weingartens mit einer ganz starken emotionalen Bindung, mit langjähriger Erfahrung. Und der ist nicht nächstes Jahr weg, sondern das geht über Jahrzehnte. Und auch extrem viel Wissen auf seinen 1-2 Hektar, weil der muss jetzt nicht 15 Hektar betreuen und ist morgen ganz woanders, weil er andere Weingärten zu tun hat, sondern immer seinen eigenen Weingarten 1-2 Hektar. Das ist ja auch wieder runtergebrochen auf verschiedene kleine Parzellen.
Okay, der hat dann, sag ich mal, der hat 1 Hektar jetzt.
Ja.
Dann betreut er diesen Weingarten, erntet die Trauben,
ja,
bringt die euch.
Ist aber quasi jetzt nicht für sich alleine gelassen da draußen und betreut es, sondern es ist über das ganze Jahr hinweg schon eine intensive Kommunikation.
Ja.
Und der Weingarten ist ja nicht, da wachsen ja nicht Trauben, die dann zufällig irgendein Wein werden, sondern der weiß, das ist mein Grünwettliner am Kellerberg, das soll einer der besten Grünwettliner Österreichs werden. Und der arbeitet ja schon das ganze Jahr darauf hin.
Was genau, das frage ich mich jetzt gerade. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Grünwettliner, wie viele Winzer haben dann da Trauben reingemacht? Also weiß der, okay, die 8 anderen neben mir, die kommen da auch noch rein?
Genau, aber sowieso. Der, das ist ein, also der Kreuzberg ist, naja, wie groß ist der? Da haben wir, glaube ich, 4 Hektar am Kreuzberg. Mhm. Das sind, ich weiß jetzt nicht auswendig, 6-7 verschiedene Winzer, aber die brechen das auch wieder auf einige Parzellen runter, weil da ist ein bisschen was weiter oben, ein bisschen was weiter unten.
Also kommt nicht alles aus der Parzelle da rein?
Sollte prinzipiell schon, aber wir haben schon auch eine Selektionsmöglichkeiten. Also wenn eine Lesekiste dabei ist, die nicht passt, dann ist nicht dabei.
Nee, weil ich frage mich nur, wenn man jetzt 4 andere hat, dann kann man sich ja vielleicht noch ein bisschen untereinander absprechen und sagen, boah, ey.
Das wird eh gemacht.
Also, aber wenn man jetzt 20 hat, stelle ich mir das nicht mehr so einfach vor, dass der eine da hinten auch noch weiß, wie die Trauben von dem da hinten, so weiß ich, dass man sich, das bedingt sich ja auch alles so ein bisschen, nehme ich an.
Nein, das ist sicher ganz anders. Also nur auf das Kleinste zu beschränken, das ist zu wenig. Weißt du, ich mag das nicht, da bist du groß und da magst du ein paar super Highlights. Nein, du musst mit den Leuten reden, du musst gemeinsam arbeiten, du musst das schulen und da muss die Basis passen. Weißt? Warum kann ich nicht aus 400 Hektar einen super Wein machen?
Ja.
Ist natürlich immer lagenabhängig. Picke nicht nur die Lagen raus und mit denen kommuniziere dann intensiver, dass das dann super ist. Wir haben dann natürlich einen gewissen anderen Zugang, aber die Basis muss stimmen, wie die das Ganze in ihrem Weingarten umgehen, wie die arbeiten, ob das von der Begrünung ist, ob das vom Laubmanagement etc. ist. Es ist scheißegal. Also da hat ja jeder das gleiche Wissen. Und wie gesagt, das machen wir jetzt schon knapp 20 Jahren. Wir kennen sich. Und natürlich, der eine oder andere, es gibt leichte Unterschiede, aber man wächst dann zusammen. Und den Unterschied sehe ich nicht mehr so. Ich sehe den Unterschied natürlich teilweise in unterschiedlichen Weingärten in der Lage natürlich. Wenn der ein bisschen am Berg rum ist, ist es leichter wie da. Mhm. Der Riesenunterschied ist natürlich auch der Jahrgang.
Den Unterschied,
macht aber, oder nicht.
Den Unterschied macht aber der Weingarten, weil er dann steiler wird, weil er höher gelegen ist. Deswegen ist auch die Arbeit ein bisschen anders.
Aber wie wird das dann bei euch ausgebaut? Kann es dann sein, dass du so Batches hast, wo du sagst, okay, das sind jetzt 2 Familien, aber aus einer Neigung, aus einem Stickel, oder baut sich das als familienweise der Nächste?
Nein, familienweise nicht.
Nee, aber nach Herkunft, nach Riede, nach Ort.
Aber wir machen mittlerweile 25 Einzellagen. Ne? Das ist schon heftig. Aber
und was dann noch zusätzlich, 25 Einzellagen?
Ja, wir kommen sicher auf 70, 80 Weine.
Oha, krass.
Trocken, also gut, süß, machen wir nichts. Aber wir haben ein paar hundert verschiedene Chargen. Aber wenn ich jetzt den Kreuzberg hernehme oder wurscht, irgendeine andere Riede, das wird ja, wir beobachten das ganze Jahr im Weingarten. Wir haben die Richtlinien, wie das natürlich optimal bewirtschaftet wird. Und wann geerntet wird, das sage ich auch dann, das gibt man dann auch vor. Und sowas erntet man zum Beispiel auch auf 3-mal. Das heißt, wir lesen das nicht nur einmal, wir lesen das dann durch. Vielleicht, weil das Jahr nicht so passt, dann kommt das woanders hin. Und dann lesen wir aber nur 2-3-mal. Das heißt, den lesen wir innerhalb von zwei Wochen, sage ich, alle fünf Tage. Und da haben wir auch unterschiedliche Chargen und dann kannst du auch einen unterschiedlichen Zugang mit dem Ganzen. Ne?
Also eine erste Negativlese gemacht wird.
Also man nimmt dann nicht alle Trauben weg
auf einmal,
sozusagen.
Genau, sondern schneidet ein bisschen was raus.
Wir lesen selektiv, wie du vorher gesagt hast, also gesundes Material. Aber was wir auch gelernt haben, die Trauben sind rar in der Wachau. Und ich kann ja da irgendwann lesen und das, was mir nicht passt, das zupfe ich runter. Passiert natürlich, aber wir suchen halt nichts zu... Ja.
Aber du bist
nicht so verfault, darum lesen wir auch zum richtigen Zeitpunkt, dann lesen wir halt den Weingarten durch und das andere, die anderen zwei Drittel lassen wir oben, dann kommt der nächste Selektionsgang und dann wieder. Also da ist sehr, sehr viel Handarbeit und Schweiß
dahinter. Aber du bist ja absoluter König des Tetris, oder? Wenn du dann weißt, wo jede Parzellen hinkommt und dann das im Tank durchgärt und das da gärt, das ist ja...
Das ist eh der wichtige Punkt.
Vollkommen, gibt es einen Computer dazu.
Wenn du da spät rauskommst aus dem Wirtshaus, ist das ja voll Katastrophe.
Organisation, präzises Zeitmanagement geht und quasi die Prozesse richtig beherrschen zu können und zu steuern.
Also wenn du sagst, ich habe 25 Einzellagen ungefähr, was ist dann der Rest? Kannst du das nochmal genauer?
Naja, auf der einen Seite die Wachau, die Domäne Wachau ist aufgebaut auf grüner Veltliner und Riesling. Wir haben einen großen Anteil an grüner Veltliner. Riesling, das ist nur bei 20% unter Anführungszeichen, wenn man den nur pflanzen, wo er hingehört, auf die Terrassen. Riesling braucht jetzt, ist mehr trockenresistent, das heißt, der wächst immer ganz oben. Wo einfach die Böden karger sind.
Weil das Wasser abfließt sozusagen, oder?
Genau, und auch durch die Erosion werden die Böden unten ein bisschen tiefgründiger. Ne? Ja. Das heißt, das auf das aufbaut, dann haben wir noch ein paar Randsorten, ob das ein Muscatella ist, oder ob das ein bisschen ein Pinot ist und so Geschichten. Und dann natürlich machen wir auch unterschiedliche Stile. Einen leichten Wein, einen mittleren, bis hin dann irgendwie zu den Smaragdweinen. Aber prinzipiell aufbaut auf grüner Veltliner und Riesling, auf die Stile. Und wir gehen in die Herkunft hinein. Ne? Dann beginnen wir, dann haben wir Gebietswein, was Einfacheres, was Frischfruchtiges, sage ich jetzt einmal. Dann geht man in die Ortsweine hinein, die Village-Füllungen. Das kommt dann nochmal dazu. Ne? Ob jetzt einen Weißenkirchen, einen Dönsteiner, einen Rossatzer, was immer mache. Und dann in die Lagen und dann spülen wir sie ein bisschen mit so... Spezialfälle auch ein bisschen mit so individuellen Weinen. Also,
zum
da
Beispiel?
Kommt was zusammen.
Ja, okay, jetzt spannend. Also Gebietswein heißt einfach alle Trauben aus dem Gebiet, Ortswein aus dem Ort. So.
Genau, richtig.
Was haben wir dort für einen Wein eigentlich? Das ist jetzt nichts aus der Wachau.
Nee, hast du das mit
Obwohl grüner Veltliner umsteht, gell? Ja. Ja, hast du mit Hautnah Garlieder GV.
Kennst du das? Das ist Weingut Garlieder, das ist von Christian Kerschbaumer. Familienweingut im Eisacktal, Südtirol, Italien. Das heißt, so, das ist die kühlste Ecke von ganz Italien, vielleicht mit meinem Finchka noch. Und das ist ein guter Freund von mir. Und ich war heuer wieder unten und habe mir gedacht, das passt ganz, ganz gut. Er macht klassische Weine und das ist ein bisschen so.
Es ist Naturell-Richtung
oder so.
Ne? Klassisch.
Ja, mit Sicherheit. Das ist grüner Veltliner. Von Mitterberg 2019, ich habe mit ihm ein bisschen telefoniert, dass ich weiß, was los ist. Also grüner Veltliner, der ist zwei Wochen Maische vergoren, spontan, und dann hat er ein Jahr ins Fassleine gehabt, ins Große, und dann ist er noch ins Porzellan gekommen.
Was das heißt
ins Porzellan? In ein Tongefäß, so ein Porzellan.
Ah, okay.
Kennst du mehr von der Gärtnerei.
Aber warum macht man sowas? Warum macht man es nochmal ins Porzellan rein?
Zwei Jahre war das im Porzellan. Der Unterschied ist, jetzt mache ich Maischegärung, dann lasse ich das auf der Vollhefe im großen Fass liegen, da habe ich mehr Sauerstoffkontakt. Dann kann er sich austoben, dann kann er sich ein bisschen stabilisieren. Und das Porzellan, ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, oder vielleicht ein bisschen Ton oder Granit, was immer. Das ist ein schöner Mittelweg zwischen einem Edelstein und einem Holz. Das heißt, du hast da ganz einen leichten Sauerstoffeinfluss, aber nicht so viel wie im Holz. Und durch das bleibt er auch frischer, ist ein bisschen geschützter und fertig. Und dann hat er, wie man sieht, Naturtrüb abgefüllt. Ne?
Also das hat richtig dreckig. Energie irgendwie.
Ja, eine kleine Charge, aber Christian ist ein kompletter lässiger Typ.
Ich mag gern. Das ist schon so Tabak.
Ja,
so ein bisschen Almdudlerkräuter.
Ja, ich finde es richtig nice.
Die Veltliner Würze, also extrem.
Veltliner Würze ist voll verdichtet. Aber richtig auch so ein bisschen dreckig.
Ja, Das ist extrem interessant, weil wir machen auch mittlerweile immer mehr, wir machen am Vornwein und so Geschichten auch lang, aber wir machen auch immer mehr Chargen Maische vergoren. Am Anfang habe ich ein bisschen so mit 7 Tagen begonnen, das ist zu wenig, du brauchst ja 10, 14 Tage. Und dann merkst du über die längere Auslagerung, wie rauchig das dann wird, wie dunkelwürzig, es verliert komplett die Frucht. Aber es ist spannend und da merkt man das. Also das muss man nachvollziehen, wenn der klassisch vergoren ist oder Maischegärung, 7 Tage, 10 Tage oder länger, wie sich das verändert. Also das ist cool.
Ist das vielleicht künftig beim Veltliner wichtig oder wird viel mehr Alarm um den Veltliner geschrien, als eigentlich ist? Stichwort Climate Warming und so weiter.
Also, dass wir Klimaveränderungen haben, das ist klassisch. Also, da brauchen wir sicher nicht, brauchen wir nicht nachdenken. Der Riesling hält es besser aus. Also da habe ich viel weniger Angst. Und wenn wir jetzt auf eine Klimaveränderung reden, heißt es ja nicht, dass jetzt da in 30 Grad 2 Grad wärmer ist. Es wird wärmer werden im Durchschnitt, aber einmal haben wir es so, einmal haben wir es so. Aber die Extreme werden mehr. Ne? Die Trockenphasen werden mehr, die Hitze- oder Wüstentage werden mehr. Und da muss man das ändern. Und grüner Veltliner ist ja per se eine begnadete Sorte. Das Orange nicht, da kannst du einmal alle Stile machen. Aber grüner Veltliner kann sehr viel Zucker produzieren. Das ist ein gewisses Problem. Ne? Und wir haben ja den Riesenvorteil in den coolen Regionen, dass die Trauben lang im Weingarten hängen können. Ist nicht das große Problem vom Alkohol nachher dann her, aber das ändert sich. Und was dann passiert, grüner Veltliner hat sicher jetzt nicht die höchste Säure. Das kann ich bei weitem nicht mit Riesling vergleichen. Mhm. Und wenn das natürlich tiefer wird, die ganze Geschichte, glaube ich schon, dass man da ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Das heißt, das Tannin ist sehr, sehr unterstützend, wenn die Säure weniger wird und gibt mir Frische. Und das ist ja nichts, was wir erfinden. Wie gesagt, wir machen die Maischegärungen, dass wir das rückverschneiden können. Das Rückgrat ist, dass es eine längere Haltbarkeit hat. Das Friol macht das eh schon 100 Jahre oder in Südfrankreich oder was auch immer. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, ja. Und natürlich, ich glaube auch, parallel die Weintrinker, Gott, die was wir gern haben oder die was in der Wachau, was viele unserer Kunden sind, die kennen sich ein bisschen aus, weißt. Die gehen auch in die Würze. Es wird natürlich das laute, fruchtige, so wie Neske, das schaffen wir sowieso nicht, wollen wir gar nicht. Und das unterstützt ihm sogar die Würze.
Hm. Wie siehst du das?
Bin ich wieder dran.
Bist du eingeschlafen? Hast du nicht aufgepasst?
Was war die Frage? Entschuldigung, Herr Professor. was vorher angesprochen hast, das ist garantiert so, dass es ein medienwirksames Thema ist und regelmäßig aufgegriffen wird und dann ein bisschen Bahö gemacht wird und der grüne Veltliner wird aussterben und dann werden wir nochmal Rotwein pflanzen. Ob das jetzt einzelne Winzer sind, die ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen oder suchen, ob dann die Weinbaupolitik hier wieder ein bisschen vorantreibt. Aber ich gehe mal davon aus, wissen damals alle nicht miteinander, aber ich gehe einmal davon aus, dass diese Generation, die nächste Generation und ziemlich sicher auch noch die übernächste ganz zufrieden mit grünen Veltliner arbeiten wird können. Mhm. Natürlich braucht es Umstellung und kann man nicht mehr so tun wie vor 20 Jahren. Aber das ist eben, sagen wir mal, ein Großteil bewusst. Ja, und wir proaktiv damit arbeiten und wir werden weiterhin super coole, frische Weine haben. Und in der Wachau noch mehr als sonst irgendwo. Wir sind das westlichste, das kühlste Gebiet. Wir haben zum Kämpfen teilweise in manchen Jahren mit der Reife, dass wir dorthin kommen. Das hängt lange. Und die Säure, auch wenn es teilweise analytisch niedriger ist, die Weine haben aber trotzdem eine Kernigkeit und eine Frische. Also auch wenn der Säurewert relativ niedrig am Papier steht, aber der Wein schmeckt anders.
Ja, das merkt man an dem Kreuzberg zum Beispiel. Ja. Das hat also eine Softigkeit und einen Knack und alles.
Ja. Auch nicht nachdenken, ne?
Ja. Na, kommen wir jetzt gleich zum Wein aus einer wirklich heißen Gegend.
Yes.
Mhm. Ein Mitbringsel. Lange nicht probiert, den Jahrgang. Finde ich super. Domaine de l'Horizon.
Ich war mir überlegen.
Thomas Teibwert und Joachim Christ. Ihrerseits. Blanc 2016. Das ist Grenache Blanc, Grenache Gris und Macabeu oder so irgendwie, oder?
Nein, das ist 2/3 Macabeu. Und 1/3 Grenache Gris.
Also schon, ja.
Ja, kann ich ein bisschen mehr erzählen.
Ja, bitte. Hast du ja dumm mitgenommen, ne?
Ja, ich habe jetzt einfach einmal hingeschossen. Ja.
Weil ich habe zu Silvester einen Rosé aufgemacht von Thomas. 2014, boah, das war geil.
Aber nur dazu, und, also ich habe es früher erlebt in Frankreich, die haben einmal das Factsheet geschrieben mit der Rebsortenzusammensetzung und haben es dann in den Folgejahren nie wieder geändert.
Das ist immer so, ich glaube nämlich auch, ja, egal, das ist immer so ein Lotto.
Ja,
Bingo.
Ja. Ja.
Rebsorten-Bingo.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Thomas sowas gemacht hat. Nein, warum habe ich das mitgenommen? Wie gesagt, so Silvester Rosé aufgemacht für ihn. Das war viel sensationell, das war so frisch. Und ich liebe seine Weine. Thomas Teiber ist auch ein uralt Freund von mir, auch vom Studium nachher. Und das ist geil. Von den Sorten haben wir es eh schon gesagt, ne? 2016. Ich habe gesagt, das 2016 war ein sehr warmes Jahr, aber nicht zu extrem. Aber relativ früh eben gelesen. Was habe dann gemacht? Ganztraubenpressung, spontan oder vergehen natürlich. In 800 Liter, 500 Liter, 600 Liter Fässer
Stockinger
vergoren. Ja, da kriegt dann hören.
Ah, okay, ist jetzt.
Ja, ja.
Ah, okay. Der hat lange die Stockinger vertrieben.
Nein, macht den noch.
Ach so, ja.
Und Kalkböden, ganz klassisch, also ich finde das super gut.
Sind auch alte Reben nicht wirklich viel Ertrag, nicht? Also wenn man einmal dort war, das steht alles irgendwie kreuz und quer, Böden sind sehr karg.
Genau.
Aber der kann irgendwie, der hat ein Gespür, der begnadeter Verkoster, begnadeter Winemaker, muss man echt
absolut
sagen.
Also ja, ich habe auch echt schon ein paar von dem getrunken.
Schwebt immer, das ist kühl, fand. Das hat immer Botzensäure. Teilweise die Roten so eine gewisse Reduktion, die Weine aber unglaublich lang frisch halten.
Ja, da haben wir.
Andrea hat mir letztes bei euch so einen empfohlen. Von Domaine de la Horizon.
Ich habe mir mein letztes Erlebnis gehabt mit den Rotweinreduktionen, da sind wir ein bisschen fremd gegangen. Da waren wir gemeinsam heilfasten und da haben wir ein bisschen einen Abend.
Ja,
das wo hat es nicht nur Wasser und Tee gegeben. Ja. Und da war der Thomas nämlich auch mit, das war gerade.
Aber der Wein hat jetzt auch nicht viel Säure, aber trotzdem hat er einen Zug und bleibt irgendwie knackig am Gaumen.
Extrem.
Ja.
Es hat immer so, das vibriert immer so, oder? Es hat immer so das
strahlt.
Aber der ist auch gerade extrem offen.
Ja, ja.
Also das ist super da gerade.
Bei jedem Jahrgang immer was da haben, weil ich trinke das so gern. Und
hat einen merkbar Gerbstoff. Und das bleibt da haften, es gibt immer nicht länger.
Junges Weingut, 2007 gegründet.
Startup. Sozusagen.
Domaine Horizon in
Ippelt meine, ich habe schon mal einen Sechser probiert.
Nein, 2007 ist Weingut gegründet worden. Kannst du mir glauben.
Keine Widerrede bei Mainz.
Ich weiß, dass ich das glauben kann, aber ich glaube, ich habe schon mal.
Vielleicht hat es der Thomas selber nicht mehr so genau gewusst. Das kann
müsste
auch sein.
Müssen wir eventuell nochmal nachfragen. Aber ja. Ich meine, ich habe schon mal einen Sechser probiert.
Nein, mit dem 2007 hat
es das Weingut oder? Gegründet. Karls ist oder?
Genau.
Karls ist das, glaube ich, in Rosion.
Genau. Ja, genau, in Karls auch. Bei Perpignan auch südlich, ne?
Ja,
stimmt. Genau. Ja. Aber cooles Weingut auf jeden Fall, cooles Projekt. Und ich trinke das immer gerne. Ja, wir haben die auch, glaube ich, breit gefächert bei uns in der Bar.
Ja.
Ja, du hast einen Patriot getrunken.
Nee.
Patriot de l'Horizon.
Mit M irgendwas, bin ziemlich sicher.
Wäre jetzt peinlich, ich glaube, es war Patriot.
Okay, ja, dann. Dann war es Patriot.
Cheers. Da sind wir ein bisschen Muskat dabei, deswegen hat es dir gut geschmeckt. Ja, und so einen leichten Restzucker.
Ah, komm, Muskat habe ich schon gemerkt. Deshalb mit M. Siehst du das auf?
Naja, genau, ja. Aber dann passt das.
Was ist
aber
das für eine Rebsorte, cool. Dieser Patriot?
Du, was?
Was ist das für eine Rebsorte, Patriot?
Muskat und eins von die drei, was wir gerade
gesagt haben.
Ein bisschen anders gehabt. Ist es manchmal, wenn man so lange in so einem riesen Weingut arbeitet, wünscht man sich dann manchmal die Arbeit in einem kleinen Weingut oder ist das, dass man so Entscheidungen irgendwie schneller treffen kann oder selber für sich besser entscheiden kann, das machen wir jetzt nur so, weil so muss man ja eigentlich immer im Zuge von 250 Familien, also man gibt schon einen Stil vor, weil natürlich ist es immer
nehmen. Nein, also das so ist es nicht, dass man jetzt glaubt, weil das ist ja, also grundsätzlich ist eine Genossenschaft, also es ist extrem basisdemokratisch, das heißt die Genossenschaftsmitglieder, ob das jetzt eine Winzergenossenschaft ist oder jede andere, entscheidet quasi die Generalversammlung, da treffen sie alle und dann können sie abstimmen, das machen wir nicht. Wenn es Erfolg haben soll, dann muss ich das trennen. Also dann muss ich die Winzerschaft im Weingarten, das Spezialistentum davon trennen, wie das Weingut zu führen ist. Und das ist bei uns passiert. Das heißt, da ist eine hohe Vertrauensbasis vorhanden. Und die Entscheidungen treffen wir. Und wenn wir morgen sagen, wir wollen einen Wein ganz anders ausbauen oder wir wollen den früher lesen, dann wird halt der Lesezeitpunkt für die Winzer, die auf dieser Lage sind, halt anders festgesetzt und dann passiert das.
Aber da gibt es gar keine Diskussion.
Nee. Nein, natürlich kann einer dann sagen, du, das taugt mir jetzt nicht. kann dann einer sagen, das taugt mir nicht. Aber dann wird in der Form auch nicht mitgenommen. Und dann gibt es auch eine andere Wertschätzung, sprich vom Gehalt. Weil letztendlich ist am Ende des Tages es darum, was verdiene in meinem Tun. Also muss ich auch Familie ernähren. Wir zahlen für die Trauben, aber das soll quasi für die Arbeit im Weingarten sein. Und die ist extrem komplex dargestellt, wofür quasi Aufwand, Zertifizierung, Laubmandarbeit, Bodenarbeit etc. etc. dargestellt. Aber im Grunde ist es schon geführt wie das andere Unternehmen. Jetzt von meiner Seite als Geschäftsführer und Weingutsleiter und der Heinz dann quasi für den technischen Produktionsteil. Und dann halt viele, viele Mitarbeiter, die da super, super engagiert dabei sind.
Ja, da kannst du es nicht jedem recht machen.
Und unsere Winzer sind halt quasi die Spezialisten im Weingarten. Die kümmern sich um den Weingarten, und dann um die Lese.
Und ja, weil das so ausgemacht ist und auf allen Seiten akzeptiert, ist es ja eine perfekte Lösung in Wirklichkeit. Ne?
Ja. Aber natürlich, wie gesagt, du kannst das nicht immer jedem recht machen, aber du musst es erklären, weil du musst ja den Job im Weingarten auch dementsprechend machen. Und es hat einige Veränderungen gegeben natürlich in den letzten Jahren, aber es funktioniert gut. Und ja, Wünsche hast du immer. Einmal so, aber ich glaube, wenn du... Da geht einmal was am Arsch, aber dann bist du in einem kleinen Weingut, dann geht es am Arsch, dass du es selber machen musst.
Also, einmal ich voll mich so irgendwie cool, das haben wir in der Folge mit den Demenz sehr gut besprochen, weil da ging es ganz viel um Größe immer und alle stellen sich das so super vor, so klein und romantisch, aber der Armin hat genau das Gegenteil erklärt, was eigentlich cool war. Er hat gesagt, er kann, auch wenn er mal einen beschissenen Jahrgang hat oder so, sie dann halt seine Komponenten zusammenbasteln, ja, beziehungsweise dann wahnsinnig viel vom Lagenwein halt in den kleineren Wein pumpen, wenn der Jahrgang noch passt und dann halt einen umso besseren, kleineren Wein.
Ganz genau, und der Themen, glaube ich, machen 100 Hektar oder so, wir machen 400, haben halt noch mehr Mitarbeiter, sprich Winzer im Weingarten und dann am Weingut und im Keller, aber bei 400 Hektar, da gehen sie schon viele, viele Top-Flaschen aus.
Echt viel. Also
du kannst auch nach unten selektieren letztendlich, wie du sagst. Also du hast auch ein bisschen Spielraum. Mhm.
Und kriegt dann jeder Winzerfamilie ein paar Flaschen oder wie
ist das? Ein paar Flaschen? Nein, eigentlich nicht. Nein.
Nein. Die werden bezahlt für die Trauben.
Genau. Ja, also effektiv wird es quasi für die Trauben bezahlt, aber wir versuchen es so hinzubekommen, dass für die Qualität der Arbeit im Weingarten bezahlt wird. Natürlich hast du natürliche Unterschiede, weil Spitzergegend, kühler, spätere Lese, Wetterrisiko, geringere Erträge etc., das musst du irgendwie versuchen auszugleichen. Aber im Grunde geht es um die Arbeit im Weingarten.
Aber die kriegen keine Flaschen, aber sie kaufen sich Flaschen. Ja, okay. Spezialpreis, das heißt, es schmeckt dann auch.
Ja, voll.
Und das merkt man schon, gell? Mit den vielen Lagen, natürlich wird das noch persönlicher. Aber wenn ein paar drinnen sind, jetzt haben wir heuer wieder drei neue Lagen dazugenommen, oder? Im Jahrgang 22, da müssen wir runter, da müssen wir sich das kaufen, weil das gibt es jetzt für meine Leser, das gibt es zu Weihnachten und ist cool.
Aber was du vorher gefragt hast, ein großes Weingut und nicht mal ein kleines, und immer das früher manchmal die Frage gestellt, jetzt habe ich da jahrelang hart gearbeitet, Master auf Weinausbildung und Geld reingesteckt und Zeit reingesteckt, jetzt arbeite ich für eine Genossenschaft, scheiße. aber das war am Anfang und jetzt weiß ich aber, dass das mitunter genialste Konzept im Weinbereich sein kann, dass wir mit der Domäne Wachau ganz große Verantwortung auf die Region haben. Wir machen ein Drittel der gesamten Wachau. Also das muss funktionieren. Also wenn ein Drittel der gesamten Wachau abrutscht in minder Qualität oder in irgendwelche Billigsachen, und dann funktioniert die Region nicht. Und das ist schon ein geiler Job.
Ja, vor allem seid ihr ja auch, also wenn man das jetzt international sieht und man denkt sich jetzt an Leute, so wie die Curlys und die Hörerinnen und Hörer. Ihr habt ja aus jeder historischen geilen Lage irgendwie einen Wein. Ja? Und wenn man jetzt sagt, ihr macht Singeriedl und dann hört man international Singeriedl und der schmeckt scheiße bei euch zum Beispiel, dann leidet ja der Hirzberger mitunter. Ne? Und das ist ja bei euch eine riesengroße Verantwortung auch, eine anständige Qualität zu machen für das ganze Gebiet, was du gerade gesagt hast, weil ihr ja auch Aushängeschild für sämtliche Lagen dann seid, die ihr so bearbeitet.
Aber und ich muss also den Austausch, den ich ja habe mit den ganzen Wachauer, also da schwärmt da jeder. Nicht? Also ich glaube, dass den Job vielleicht nicht viel haben möchten, weil es halt doch wahnsinnig viel Verantwortung ist. Aber wenn man es geil macht, also ihr wirkt ja wahnsinnig entspannt, ruhig.
Aber die Verantwortung nimmst du ja gern, muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, ich bin aufgewachsen in der Wachau. Mein Bruder hat ein Weingut. Und das ist schon eine große Ehre, dass du da auch um das Ganze kümmern kannst. Was deine Heimat ist, ne? Und dass es da weitergeht. Und dann schluckst du halt das. Und einmal ist schön, einmal ist schief, aber meistens ist ist schon herrlich. Es wurscht, wo wir sind, wo du bist, und du schaust bei jedem Fenster aus.
Heute in Berlin ist
immer so schön bei uns, und da geht es dir gut.
Vor allem am Motorrad. Du bist ja nicht. Ja.
Jetzt nehmen wir
es. Ist schon kalt. Der steilste Weinmacher war der schnellste Motorradfahrer.
Ist das so?
An der Donau, oder? Was glaubst du? Eins hat das schnellste Boot.
Echt? Ja, geil.
Super. Alle fahren mit der Zillen, das ist ganz wichtig. Zillenfahrt an der Wachau. Unbedingt einmal machen.
Kennst du Zille, Curly? Nein. Ja, so ein längliches, sehr flach gebautes Holzboot.
Okay.
Das mit dem fahrt man auf der Donau. Ursprünglich hat man damit gestangelt, so im Ufer entlang quasi.
Jetzt sind wir ausgestattet mit ziemlich
starken Motoren.
Ziemlich starken
Motoren. Ah, okay.
Ja. Aber du hast doch ein Marsboot.
Ich habe ein Sportboot, ja. Das sieht nicht so leicht aus, ich fliege.
Ja, krass. Ja, wie gesagt, das klingt immer besser nach einem Wachau-Ausflug hier, Willi.
Super, können wir Mariandl singen?
Ja, let's go.
Ein paar Laval essen.
Was denn Laval?
Ich liebe Wachauer Laval.
Was ist das?
Sieht aus wie ein Semmel, ist aber keine.
Was ist das?
Ja, das schaut nicht wirklich aus wie ein Semmel. Aber.
Okay, was ist das?
unser Deutscher mit Brötchen.
Genau, Brötchen. Unser Brötchen, aber 100-mal besser.
Besser?
Ja.
Ja, was ist so,
von einer lokalen Bäckerei, Schmiedl, Laberl, also Wachauer Laberl.
Da ist immer so ein S reingeht. Ja,
das passt den ganzen Tag. Das passt in der Früh mit Marmelade, dann zum zweiten Frühstück, zum Gulasch dazu, zum Mittagessen, geil, dann zur Gulasch Weinverkostung.
Zum Frühstück ist geil.
Dann perfekt gefüllt. Weinverkostung.
Käse, bitte.
Und natürlich immer mit Champagner, ne? Oh, magst du Käse-Leberkäse?
Ja, Vollgas.
Ey, ist voll geil.
Aber alle, wenn wir Leberkäse am Käse-Leberkäse und Leberkäse, der Leberkäse bleibt immer über. Ja, alle wollen Käse-Leberkäse, sicher.
Pizza-Leberkäse auch.
Muss ich mal einen Hönecker sagen.
Bist du mehr der Naturell?
Das ist einmal ein Käse-Leberkäse.
Aber im Leberkäse ist nur das Beste von den Resten.
Das ist tatsächlich so. Ja. Jetzt kommen wir, mehr oder weniger ist das die Top-Lage bei euch im Betrieb, oder? Achleiten, ist das so?
Ist es die bekannteste geworden. Ist jetzt nicht preislich anders positioniert als der Kellerberg oder Sengeriedl. Mhm. Aber Achleiten hat als Lage etwas Besonderes. Wir haben dort auch die stärksten Flächen, also fast ein Drittel, Viertel bis ein Drittel machen wir von der Achleiten.
Hey, ihr müsst mal kurz erklären, was Single-Riedel ist. Ich denke, die ganze Zeit redet über ein Single-Barrel-Fass. Oh, ja.
Das ist eine Lage, die heißt Single-Riedel.
Also ein Weinberg, eine Riede, eine Lage.
Und
die ist top.
Im richtigen Ort für die, nämlich Spitz an der Donau.
Ja, perfekt. Ja.
Ja, und die das gang hat nur weiter, der Spruch. Also,
das lassen wir jetzt.
Und die geht richtig ab, oder wie? Single-Riedel, oder wie? Bitte? Single-Riedel ist krass, oder wie?
Single-Riedel ist eine Riesling-Lage.
Schon
und ein Großteil Riesling. Und gibt es ganz, ganz tolle Rieslinge vom Hirzberger Franz und wir machen Riesling drauf und gemeinsam machen wir wahrscheinlich schon 60-70% der Lage, Hirzberger und wir. Und dann gibt es noch ein paar andere Winzer. Ja.
Und das ist in der Nähe hier, oder warum?
Das ist in Weißenkirchen, das ist die Rieder Gleiten. Ich persönlich liebe das, weil das sagt so viel Herkunft, so viel Feuerstein.
Ja, also Wachau ist so ein Längstal der Donau entlang und so 20 Kilometer. Und auch Weißenkirchen ist ziemlich in der Mitte. Und dort ist die Achleiten zu Hause.
Und das hier vorne drauf ist euer
Kellerschlüssel, ja.
Weingutsschlüssel.
Genau. Das Lusthaus in den Weinbergen.
Seid ihr mehr Riesling-Aficionados oder Veltliner-Aficionados?
Ich bin Riesling. Ich hab's gern sauer. Sauer wie ein.
Aber das ist ein bisschen blöd, weil du weißt, dass die Deutschen meistens am Besseren machen.
Das sagst jetzt du, weißt du, ich habe das Riesling trinken in Deutschland gelernt. Ne? Ich war ja lange in Deutschland. Ne? Ich bin mir ab und zu nicht sicher. Ne?
Okay.
Wo warst du denn in Deutschland?
Nein, ich habe in Geisenheim studiert.
Ach so. Ja, da gab es bestimmt den einen oder anderen Riesling.
Nein, aber was ich an Riesling so liebe, ist halt, dass das die Herkünfte so schön zeigt. Ne? So ein Wachau-Riesling, ein Elsässer-Riesling, ein Pfälzer-Riesling, Moselaner, das ist halt geil und wie gesagt, ich liebe die Säure, wenn man das als Säurefetisch isst und darum stehe ich ziemlich auf Riesling. Vielleicht muss ich das ändern mit dem Alter, wenn ich nicht mehr so viel aushalte.
Also genau, wie es nicht vorgelesen, wir trinken jetzt 2022 Riesling Achleitens Smaragd. Mit der Säure hast du recht.
Ja. Ja.
Bumm.
Ja,
I like.
Ja, das ist halt ganz, ganz ohne Butrites. Ist auch jetzt nicht quasi diese marillige Frucht so im Vordergrund, ein bisschen rauchig ist es immer drinnen.
Rauchig und ein bisschen gelber, ja.
Mhm.
Ist natürlich schöner, weil in Österreich sprichst du sehr oft über Marille und Pfirsich. Aber ich glaube, was wir mit den Rieslinge zeigen in der Wachau, ob ich jetzt da beim Training bei einer Brandstadt anfange, über Singeriedl, Achleiten, Kellerberg, Löwenberg, das verändert sich. Du hast da so eine enorme Vielfalt drinnen, was in Deutschland ja ganz klassisch ist. Mhm. Da ist ein bisschen mehr Ausdehnung natürlich. Und das taugt mir.
Ist es bei euch so, dass ihr merkt, also das ist ja generell bei den Sommeliers immer so, Wachau war einmal lange Zeit out, dann war sie wieder in oder sie wird gerade wieder irgendwie inner. Und dann natürlich so die kühleren Gegenden, so wie jetzt redet gerade jeder von der Trenning. Mhm. So, glaube ich, die höchste Lage in der Wachau oder so, ne, im Spitzer Grom.
Ja.
Mhm. Sehen dann, lasst man dann mal die kleinen Familien vorgehen und sagt dann, okay, super, jetzt redet zwei Jahre jeder von der Training, weil es so super ist, jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, oder ist das bei euch immer euer Gefühl?
Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, aber...
Ja, dass du so sagst, jetzt wenn die Jungs von der Grabenwerkstatt wahnsinnig viel für ein Training nehmen also, und so überall boomen und überall die super Punkte haben, dass man dann sagt, okay, wäre jetzt cool, wenn wir vielleicht auch, selber ein bisschen mehr Augenmerk auf dem Training legen, oder?
Ja, also das Augenmerk, also Spitzer Graben war vor 20 Jahren ganz unbemerkt und dann kam der Peter Malberg und haben wir ja gesagt, der Depp und wird eh nichts und etc. Und hat es aber allen gezeigt. Und der Martin Grabenwerkstatt, was die jetzt machen, ist ganz genial, weil es wieder ein bisschen anderer frischer Wind auch drinnen ist. Für uns ist Spitzer Graben immer schon wichtig gewesen. Also wir machen fast die Hälfte, alle Flächen da hinten ist Domäne Wachau, also 45%. Okay. Für unsere Gebietsweine ganz wichtig, weil wir das auch gut da reinbringen können. Und klar, also wir sehen uns jetzt nicht, dass wir quasi als Domäne Wachau, als großer Betrieb irgendwo plötzlich ganz neue Trends setzen müssen so, und das wird jetzt die Lage der Zukunft. Also ist uns schon lieber, wenn man das gemeinsam macht, wenn andere Winzer auch dabei sind und ob jetzt die Grabenwerkstatt das zuerst macht oder der Peter Malberg oder der Högl schon vorher gemacht hat und wir zwischendrin, ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dort gute Wertschöpfung passiert, also dass die Winzer, die Arbeit dort auch entsprechend wertgeschätzt wird. Weil es ist wirklich anders, es ist dort ein bisschen schwieriger zum Arbeiten als aus dem Ostende oder Beginn der Wachau, später kühler. Aber die Ergebnisse können auch ganz besonders sein.
Mhm. Ja, also das ist ja generell bei den Leuten, so wie du sagst, du magst Säure sehr gern, ist das natürlich bedingt. Aber der Achleiten, der schiebt gerade an, das ist unglaublich. Mega Wein.
Ja, danke.
Deppert.
Cool. Aber so ist ja das. Spitzer Graben, moderner, weniger modern, vorher hast du über Rossatz geredet, ne? Die kühlere Seite. Es ist alles in Bewegung. Und dann wird durch die Jahrgänge wird das dann nur mal multipliziert. Ne? Das ist halt das Schöne, gerade was Domäne Wachau hat, dass wir halt überall verstreut sind. Einmal schmeckt es so oder so, einmal ist der Ohm besser oder einfacher und einmal ist herunten ein bisschen leichter. Also die Vielfalt, was bei uns gegeben ist, das ist schon einzigartig. Also das taugt mir. Also wie gesagt, das ist die Wachau ist 15 Kilometer plus 5 Kilometer lang, das sind 20 Kilometer, da geht es um nichts. Sehr, sehr kleines Gebiet, aber so unterschiedlich, Das ist lässig.
Mir taugt es in letzter Zeit auch immer mehr wieder. Aber ich weiß nicht, ob das an mir liegt, weil ich älter werde. Oder ob es an der Wachau liegt. Oder man nähert sich wieder an. Ich weiß es nicht
genau. Eine gute Selbstreflexion. Also, hat immer was wert, also, woran liegt es? Also,
ja,
vielleicht ist es wirklich mit Alter. Ich weiß es auch nicht. So Wachau, bis auf schon genannte Namen, habe ich jetzt noch nicht so quasi das Revival der Wachau draußen bemerkt. Aber vielleicht schwebt es irgendwo so ganz, ganz zart, dieses Pflänzchen, das da.
Weil ja, ich habe angefangen mit Wachau, als ich bei Wein und Co. gearbeitet habe, 2006 bis 2012, wir haben Wachau auf und ab gesoffen. Also volle Attacke, alles, was gegeben hat. Und dann irgendwann, dann überhaupt nicht mehr. Ich meine, dann haben wir generell Rotweine besser geschmeckt oft und dann kam ich nach Deutschland und dann wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir einen österreichischen Riesling aufmache. Und jetzt kennt man dann den An wieder, dann ist man öfter in der Wachau, dann kostet man das wieder, dann merkt man, okay, es ist doch vielleicht wieder ein bisschen in eine leichtere, botrytisfreiere oder elegantere Richtung gekommen.
Das ist wichtiger.
Dann ist es vielleicht selber auch, dass man sich manchmal ertappt, dass man auch an beim Pulka an 98er Singeril kriegt.
Der Botrytis hatte, aber
nein, der richtig Botrytis kommt. Aber die Flaschen waren so gut. Ja.
Das war kein schmutziger Botrytis, obwohl es 98 war. Also die
Alter Schwede, war das gut. Ne?
Ziemlich Säure gehabt.
Also. Das war krass Wahnsinn. Säure, ne? Und das ist dann schon irgendwie lustig.
Der Saftigkeit an Druck, aber die Säure hinten auch. Gell,
und das ist das Gute an der heutigen Folge, dass das alle, die zuhören, das auch jetzt direkt nach Hause bestellen können. Wir haben nämlich wieder mal ein Tundra-Weinpaket gebastelt. Und unter anderem sind die beiden Weine mit dabei, die wir bereits verkostet haben. Es ist ein 6er-Paket. Und zwar ist drin GV Federspiel Kreuzberg 22, bereits besprochen. Dann GV Federspiel Liebenberg 22. Riesling Federspiel Trenning, Spitzer Graben, haben wir aufgepasst. Gell? Grüner Veltliner Smaragd Kirnberg 22, Riesling Smaragd Achleiten, den wir gerade trinken, 22. Und dann noch eine Spezialität, Grüner Veltliner Steinwerk Spitzer Graben 22. Und das Ganze gibt es für sehr schlanke 105 Euronen.
Alter, so schlanker als du.
Und wo findet man das, Curly?
Das findet man auf Instagram, aber wie immer auch in unseren Shownotes. Also schlag zu, gönnt euch Riesling und Grünweltliner direkt aus der Wachau.
Sechser Packerl Wachau.
Let's go, Digga.
Zugreifen.
In die Leihwand.
Wir sind auch relativ trocken mit unseren Weinen. Das ist schon auch ein Thema. Hast 4-5 Gramm Restzucker, ist es dann ein bisschen abgerundeter. Und wir stehen uns auf sehr, sehr zischende Weine. Also das ist wirklich knackig.
Ja, ist ja alles leer gerade.
Das hier ist schon echt richtig
fischig. Schenk mir noch einen Schluckerl nach, dann mache ich die nächste Flasche nach.
Ja, bitte.
Naja. Ich finde das aber super, dass ihr alles mit habt. Einen roten gibt es noch, einen Sprudel habt ihr auch noch mit, dann zum Schluss. Alter. Das ist ja bleibende Folge, gefällt mir. Sigi ist ein bisschen angefressen, der kriegt nichts zum Trinken.
Der hat Korken gefressen.
Ja, da. Sigi liebt Korken, er liebt auch Wein. Trinkt er richtig.
Trinkt richtig?
Ja. Wenn du einmal ein Glas Wein hinhältst, das ist leer. Und das mit der Zunge in einem Zalto Universal ganz oben.
Das ist die OP, verstehe ich. Der
schlabbert da raus.
Kann ja Talente schon auftreten.
Ja.
Ein Feinspit. Ein Wundersommelier.
Ein Feinspit. Ah, jetzt zeigt ihr mit dem nächsten Wein, dass eure Weine auch reifen können.
Dass Wachau auch reifen kann.
Mit Sicherheit, ja.
Allzeit bekannt. Rieslingsmarkt 1993, Achleiten, aus der Burgunderflaschen.
Mhm.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass kein Cuvée-Limousin dabei habt.
Bist du enttäuscht?
Ja.
Ach so, unser Rotwein, yes. Yes.
Ja.
René, falls du zuhörst, ich habe ihn letztens in Steyrweg mitgebracht, und René eine mitgebracht. Also der war auch ganz, ganz hingerissen.
Echt, oder? Ja. War das 82 oder 83?
83.
83, ja. Das habe ich im Palais Coburg getrunken mit dem Hans-Martin Gesellmann, weil das ist ja 83 und der hat dann damals bestellt. Und dann denke ich mir so, willst du mich verarschen? Du bestellst einen Wachauer Roden aus 83. Bist du irgendwo angerannt, oder? Und das war so gut. Das war leimend. Aber stehen die immer noch da?
Steht immer noch. Und letztens ist er gestanden neben 2-2er Literary Kalifornien. Und die sind, ja, Ted Lemon und die sind beide gestanden wie eins. Natürlich gereift, aber.
Habt ihr ein Riesenarchiv für reife Weine?
Zum Verkosten und zum Herzeigen und Präsentieren gibt es noch einiges. Auf Verkauf und Online-Shop und so etc. nicht mehr.
Ja.
Hatten wir lange und der letzte Schub kam dann mit der Pandemie und jetzt haben wir.
Was legt man sich da weg, prozentuell an einem Jahrgang?
Naja, prozentuell. Also wir haben, also man macht es immer viel zu wenig. Und obwohl wir ein großes Weingut sind, haben wir auch Platzprobleme. Also das ist immer der wichtigste Faktor. Aber wir haben dann immer so ein, zwei Paletten von Achleiten oder Kellerberg weggelegt. Versuchen wir jetzt wieder ein bisschen mehr zu machen, um ein bisschen 10 Jahre vorauszuschauen. Aber das viel, also es hat ziemlich gezogen. Aber das hat auch ein bisschen mit Wahrnehmung und Positionierung zu tun, denn als vor 20 Jahren, als die Domäne Wachau jetzt wenig Positionierung gehabt hat, da waren die gereiften Weine auch nicht so interessant. Und über die Jahre hinweg ist die Nachfrage dann auch einfach gestiegen, obwohl die Weine die gleichen sind.
Wir hatten das letzte Mal, was war das, was wir auf der Fähre getrunken haben?
Das war, glaube ich, 82.
Das war 82.
82, ja. Der ist ganz genial. Kabinett. Das ist
Wahnsinn.
Oh, das ist, ja, das ist kein, also ein österreichischer Kabinett, sprich nicht aufgebessert, ganz trocken, ohne Restsüße. Das ist einer der genialsten Weißweine, die es aus Österreich gibt, so aus den 80er Jahren. Gibt es ja nicht mehr viel, aber viel besseres kannst du nicht geben.
Das war wirklich gut. Das war immer noch so klar, jung, frisch.
Ist das schon ein neuer Wein? Nee.
Ich habe mal aufgemacht, bin neugierig, der Kork ist jetzt nicht 100%.
Lass mich mal probieren.
Aber wir probieren das gleich, dann werden wir es wissen. Der Master of Wine wird es uns sagen.
Lass kosten. Kork, so lass kosten. Ha? Lass kosten.
Hast du ein Glasl?
Yes. Ja, Burgunderflasche. Burgunderflasche zeigt auf, wie jung die Weinkultur in Österreich ist, weil man einfach nicht gewusst hat, wo gehört das eine. Warum probiert es? Der 82er war damals eine Bordeaux-Flasche.
Das war eine Bordeaux-Flasche.
Genau, ne? Richtig. Ja.
Aber wie kam das? Also, weil eigentlich sagt man, traditionelle Flasche ist die sogenannte nicht Schlögl, sondern Schlegelflasche.
Die hier, oder? Die von den ersten beiden, oder?
Ja.
Ja, war es ja sehr lange, ne? Dann ist ein bisschen so eine gewisse moderne Zeit gekommen, da hat man das probiert, dann hat man das probiert, bis man sie wieder gefunden hatte.
Und was sagt der Master?
Schenkt man mal eins Glas, geben wir ein bisschen Luft. Könnte sein, dass er leicht angetätscht ist. Du hast gut.
Aber ist ja super. Sieht jetzt aus wie junger Wein von der Farbe her. Ne? Also ja, das ist komplett genau. Hellgelb eigentlich.
Boah, riecht mega, finde ich. Ich finde das also.
Ja, das ist ein bisschen ganz leicht grüne Noten da drinnen.
Mini-Mandel.
Mhm.
Aber das sieht schon, wenn es da jetzt.
Wenn man schnell trinkt, merkt man.
So, ja, genau.
Wenn man schnell trinken, merkt man Kork nicht.
Den blendet man aus, ne? Aber da hast du sehr viel Zitrus, Pfeffer drinnen, glaube ich, wieder. Gell?
Ja, kann man, ist ja super sauber, oder?
Ich bin mir nicht sicher, aber bei so gereiften Flaschen ist es oft ein bisschen Flaschenverfassung auch, ob das der Kork oder die eine ein bisschen mehr entwickelt als die andere. Und so oft trinkt man das jetzt auch nicht. Also so ganz, ganz direkt, so das hat Kork, ist er nicht. Aber ich glaube, dass ein bisschen was verdeckt ist von dem Wein.
Ja. Was ist jetzt, wenn.
Aber was der für ein Knack hat, an der Softigkeit.
Wirklich frisch.
Du sagst, der ist
wie
30 Jahre. Bis 30 Jahre.
Ja, das ist krass. Wie. Das ist echt krass. Nee, ich find's echt krass. Aber wenn jetzt, du sagst, ihr habt eine Palette oder zwei Paletten, legt ihr weg von sowas, ne? Jetzt mal angenommen, der hätte so voll Totalschadenkork. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Palette den Totalschadenkork hat? Oder ist das dann wirklich nur so, okay, die eine Flasche oder vielleicht zwei? Weil das sind ja wahrscheinlich alle Korken aus der gleichen Charge wahrscheinlich, oder?
Dass jetzt die gesamte Palette, zwei Paletten, ist die Chance fast null. So hat es auch gegeben. Es sind Einzelfälle, die sind sogar in der Weinbranche diskutiert worden. Es gab sogar Rechtsfälle, dass eine ganze Charge an
Korken. Dann hättest du deinen Job nicht mehr.
Dann hätte ich, nein, schon. wegen die zwei, also deswegen auch wieder viele Flaschen und zwei Paletten genommen. also Kork ist dann so Einzelflaschen.
Ja, okay. Das liegt dann auch. schon am Kork selber auch oder eher an der Lagerung von der Flasche oder an irgendwelchen anderen Umständen? Aber es liegt der Grund geht es ja schon vom Kork selber aus. Ja,
wenn es die Lagerung ist, dann betrifft sie wirklich die ganze Charge, wenn die irgendwie zu warm über Monate, ja, okay, Jahre gelagert ist. Und das kann auch passieren, eben wenn man jetzt mit gereiften Weinen handelt oder irgendwo aus einem Privatbesitz kauft und die sind dann irgendwo mal transportiert worden und über, ja, 6 Monate bei 35 Grad gelegen, ja, dann ist alles. Aber ansonsten sind es Einzelflaschen. Okay. Macht sogar ein bisschen auf der Wein.
Wie gut ist das schon
mal? Aber wirklich super knackig am Gaumen.
Nein, aber wenn es clean verkostet, glaube ich, das ist geil. Und vor allem, ja, mit so einem Wein, glaube ich, kannst vielen Leuten eine Freude machen. Ne?
Ja,
mir die, zum Beispiel. Die nicht so viel Zugang haben auch. Ne?
Ja, vor allem aus dem, wann cool, kriegt man in der Reife halt noch Weine? Das ist ja der, jeder, der die Weinkarte immer betrachtet, fragt so, ja, habt nichts Reifes. Es gibt so gut wie nichts Reifes.
Ist das richtig so, ja?
Ja.
Du kannst das natürlich selber unglaubliches kapitalbindendes Ding machen und dann holst du irgendwo einen Keller und lässt das Zeug reifen, aber manchmal bist du da durstig, weißt du, wie viel bleibt da übrig? Da musst du in der Menge kaufen, dann vor allem, wenn du viel Verschiedenes hast, das geht sich fast nicht aus.
Wirklich schauen, was das wirklich für Potenzial hast.
Ja.
Und da musst du ja noch probieren.
Ja, genau, ja. Musst ja alle Jahre mindestens einmal eine Flaschen. Also, ja, ja. Du kannst ja nicht nur 12 Flaschen kaufen und weglegen, weil das.
Da wird es nicht
durch. Das wird nicht durch. Da denkt man gleich. Da denkt man gleich. Was heute nicht dabei ist, aber ihr eigentlich einen großen Namen auch dafür habt, was aber wenige wissen, sind Weinbrände.
Yes.
Stimmt. Ihr seid ein richtiger Schnapsbrenner eigentlich.
Echt?
Wer brennt für euch?
Vollgas.
Vollgas.
Eins
du bist Brenner.
Eins ist der Brenner.
Alles, ich mache
alles. Alles handwerklich ist der Einzige.
Da haben wir. Nein, aber das ist, also, es gibt ja sehr, sehr lange Tradition bei uns vom Wittliner Brand. Wir haben eine super Brennerei aus den 60er Jahren. Klassisch Kupferkessel, alles
doppelt gebrannt. Wunderschön.
Und das wird dann auch in die 300 Liter Holzfässer gereift. Also, ich liebe ja, ob das ein Weinbrand ist oder ein Whisky, Rum natürlich. Und das sind ja die ehrlichen, echten Dinge, weil da kommt es auf der einen Seite aufs Grundprodukt an und auf die Reife. Ne? Es gibt auch Modetrinks, ne? Den kann ich jeden Tag neu in der Garage zusammenbringen und brennt es einmal runter. Aber durch die Reife und vom Naturprodukt oder bist du abhängig und das ist halt sensationell. Und gerade Grüner Wittliner hat sich da immer super ausgezeichnet, weil, das haben wir schon ein bisschen geredet, das Würzige. Und durch den Brand kriegst du dann nur mehr Würze, ein bisschen streng eine. Mit einem Holzfassel kommt das nochmal dazu. Ist es, glaube ich, ganz sensationell. Also,
aber das macht es vom Verfahren dann ähnlich wie Cognac oder Armagnac macht.
Gleich, also. Ja. Nur besser. Irgendwie bessere Rebsorte. Das ist jetzt nur Lachs, aber es stimmt ja wirklich. Cognac, Armagnac ist ja aus der Not entstanden. Ne? Und wir machen das als Grüner, wir machen das Grüner Wittliner. Was einen geilen Wein macht,
heute schon, heute ist wirklich Luxus, dass wir brennen, weil, aber wie das begonnen hat in den 60er Jahren, war es ähnlich. Da ist einfach eine Übermenge an Wein produziert worden. Was magst du damit? Kannst du nicht verkaufen, verkaufst es als Sektgrundwein. Und dann ist der ehrwürdige Schwengler Willi auf die Idee gekommen zu brennen. Hat sich wirklich Cognac gefahren, hat französische Berater da gehabt. Und Grüner Wittliner hat sich erwiesen, super, super Rebsorte dafür.
Ja, und nicht aus der Not, also gewissermaßen auf der anderen Seite, aber die Rebsorte ist nicht gedacht, wie eine Blau oder was, oder gehen wir über Aceto Balsamico auch weiterreden, ne? Das Grüne Wittliner auch noch geiler ist. Ne? Also, wenn es die Italiener ist, nicht so happy sein, aber Grüne Wittliner ist eine begnadete Sorte, ne? Und da kannst du halt wunderbare Produkte draus machen und unter anderem auch einen sensationellen Weinbrand. Und bei uns hat er halt das zusätzliche Glück, dass der extrem lange reifen kann. Ne? Das heißt, wie da kommt nichts unter 20 Jahren in die Flasche.
Ah, okay.
Gut. Ist schon geil.
Da mache ich mir heute sicher noch auf, ein bisschen was haben wir.
Genau, seit kurzem dann ein bisschen finishen, dann ein bisschen rumprobieren und machen so Oloroso, Sherryfass, Finishing oder zweites Mal in ein neues Holzfass hinein. Und
Rumfässer
haben wir uns besorgt.
Und Bourbon haben wir auch dabei.
Aber ihr macht ja immer gern Experimente, so ein bisschen nebenbei, oder? Also so, wir haben ja mal so einen Wettliner Dues Naturell, oder wie hat das geheißen?
VDN, ja. Den haben viele Restaurants, gar nicht so unbekannt, schon lange, lange als offenen Dessertwein, gespritteten grünen Veltliner. So wie Wein du naturell, also wo du versuchst, diese frische, helle Würze einzufangen. Also jetzt nicht in eine gesetzte, wie so ein Tony Port, wo du in eine gesetzte, ruhige, gereifte Richtung gehst, sondern eine Frische auch erhalten möchtest. Und das aber mit Weinbrand, unseren eigenen Weinbrand, also da schließt sich der Kreis, also dann nehmen wir wirklich unseren eigenen Weinbrand und dann zukauften Industriealkohol und stoppen dann die Gärung beim Grünen Veltliner ab. Und das ist dann ein VDN Grünen Veltliner. Und das ist das angesprochene Experimentierfeld, das eigentlich jetzt nicht mehr als Experimentierfeld gilt, sondern haben wir so ein kleines Sortiment mit Weinen abseits der Klassiker der Wachau. Also was wir jetzt gekostet haben, unsere Weine, das sind halt die klassischen Wachauer Weine, Federspielsmark, Grünen Veltliner Riesling. Und dann haben wir so ein kleines Sortiment mit ein bisschen freakigeren Weinen.
Voll nice.
Ja, nice.
Ich finde es auch geil, dass hier einfach so eine große Varietät besteht zwischen den Sachen auf einem Weingut. So, das ist schon irgendwie beeindruckend. So, was meintest du, wie viele Weine? 50, 60, 70 verschiedene?
Ja, eher 70, 80.
Das ist schon 70, 80. Verrückt.
Irgendwann hörst du dann zum Zählen auf. Ja. Wurscht.
Dann noch bloß Weinbrand.
Bloß Weinbrand und
Welt.
Sektvanier-Thema?
Kurzfristig, aber nein, aus meiner Sicht gibt es einmal zwei Seiten. Das eine ist einmal, wenn du guten Sekt machen willst, musst du es selbst machen. Das heißt, du musst das von der Lagerung, von der Füllung, musst du das alles selbst in der Hand haben. Da haben wir aus meiner Sicht vielleicht glücklicherweise zu wenig Platz. Auf der anderen Seite
ist es... Zu wenig Platz, wenn man bei euch von A bis B hin durch den Keller läuft, ist man 10 Minuten unterwegs, klar, oder?
Locker. Ja, aber da liegen 400 Hektar. Ne? Also platztechnisch sind wir wirklich klein. Gut,
das stimmt, ja.
Und auf der anderen Seite natürlich ist es schon eine Herausforderung. Da müssen wir 3 Wochen noch früher zum Lesen beginnen, dann sind wir dann 3 Monate im Jahr bei der Lese. Also da kriege ich... Kannst du mich irgendwo holen dann. Nein, aber ja, wann muss es alles in einer Hand sein, dann muss es passen. Ne?
Aber es hat die Wachau generell kein wirkliches Sekt-Image. Also es gibt den einen oder anderen, der hat einen Sekt dabei.
Wahrscheinlich
wäre es ja zu warm, oder? Nein, zu warm nicht, im Gegenteil. Aber Sekt, also historisch, das klingt jetzt ein bisschen grotesk, aber Sekt kommt meistens, also jetzt Champagner mal beiseite, aus Weinbaugebieten, wo Trauben zur Fülle, zu günstigen Preisen zur Verfügung stellen. Also Weinviertel, Sekt, Grundwein, bla bla bla. Und in der Wachau haben die Trauben immer einen Wert gehabt. Also du hast nicht irgendwie extra nochmal veredeln, unter Anführungszeichen, müssen, wollen, tun. Riesling-Sekt hätte schon so ein bisschen ein Thema in der Wachau, aber wie der Heinz gesagt hat, da musst du schon richtig reinhängen, dass du es gut magst und wirklich Kompetenz aufbauen. Und da sind wir zu sehr...
Das käme nicht. Und außerdem wollen wir was anderes auch trinken.
Ja. Dass wir jetzt alle Kollegen. Stile oder Spielarten vorbei haben. Ihr seid ja auch sehr touristisch geprägt natürlich. Durch die Wachau. Fragen die leider noch alkoholfreien Wein?
Nein, noch nicht. Also ein Besucher bei uns im Weingut hat noch nicht nach alkoholfreien Wein gefragt. draußen, als du unterwegs bist und mit den Händlern und wolltest du nicht einmal überlegen und tun. Da sind wir jetzt keine Wegbereiter, dass wir der Erste sein müssen, die irgendwas Neues machen. Das ist die Wachau generell nicht. Also wir sind ein sehr, sehr klassisches Weinbaugebiet. Da fahren links und rechts einmal viele Trends vorbei, die man beobachten kann und sich anschauen kann. Also aktuell nicht alkoholfrei.
Naja, bin müde.
Ja. Wir werden jetzt beim ersten Roten ein und man sieht, die Franzosen nehmen immer den Doppelkork.
Ja.
Die stoppeln immer doppelt.
Die erste Hälfte hast du schon.
Einmal den Durant nicht dabei. Das ist jetzt wieder Durant-Werbung.
Oh, solange du ein kleines Lookal reinkriegst, sonst stoßt man rein. Weißt du, wir sind da sehr... Entspannt
und kompromisslos. Du kannst dich gerne mal fragen, ob sie Musik mit haben.
Ja, aber was ich fragen wollte.
Man seid euch sicher, dass ihr nur alkoholfrei
so kriegt. Mein Gott, das mit Alkohol viel mehr Spaß.
Nee, aber ich denke auch so krass, ich bin irgendwie irgendwie kriegt der Alkohol heute irgendwie mehr rein, weil wir davor irgendwie keinen getrunken haben, habe ich das Gefühl.
Habt ihr vorher keinen gehabt?
Nein. Ja. Oder es liegt daran, dass ich jetzt immer so früh aufstehe und deshalb gerade so müde werde, aber nichtsdestotrotz frage ich jetzt die Frage aller Fragen. Habt ihr denn ein oder zwei Songs für unsere spektakuläre Terroir-Adiletten Spotify-Playlist dabei? Oder die? Drei oder vier? Oder?
Und Mariano gilt nicht.
Das war schon.
Das war es ja nicht. Das hat vielleicht der Roman mitgebracht, die nicht. Nein, ich habe schon was mit. Auf der einen Seite, der mich kennt, der würde jetzt genau sagen, was jetzt kommt.
Scooter.
Nein.
Gott, das Willi, er hat sonst gar keiner sagt, so was ganz Falsches. Aber.
Scooter, da meinst du jetzt auf die Vespa, gell? Nein, nein. Das ist der zweite Tipp. Nein, das ist das Erste, was geil ist. Ein bisschen jugendlicher zu wirken, aber trotzdem mit ein bisschen einem anderen Touch. Contra K, zu viel Hitze, featuring Falco. Das ist geil. Das ist richtig, also das ist richtig geil.
Mit Falco, krass, der hat einen Song mit Falco. Also der hat irgendwie.
Das ist Mörder.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das muss was? Ich ein Song mit Falco, das ist verwendete Beat mit Falco.
Ja,
also es singt der Falco selber auch zu viel Hitze und Contra K hat das dann einmal gut covered.
Krass, das muss ich mir reinziehen. Ne? Contra K mit Falco, zu viel Hitze, klick, 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 in unserer Liste jetzt integriert.
Vielleicht gibt es es am Abend noch, Willi.
Ja,
und sonst Klassiker, wer mich kennt, weiß AC/DC.
Willi, wer ist das mit dem
welches von AC/DC?
You shook me all night long.
Okay, let's go. Wir haben AC/DC und Contra K. Oh, das sind zwei krasse Songs, würde ich sagen.
Sonst schießen rein, den Quaken.
Willi, was machst du da denn? Du versuchst ja...
Ich sieht so aus, wie wenn du bohrst.
Ich bohre all night long. Ja, das passiert manchmal bei Quaken, dass sie, wenn sie sehr reif sind, extrem fest also Klebemittel auch drauf haben. Also die haben ja auch so Haftmittel drauf. Oder Gleitmittel, eben, dass sie nicht haften. Genau,
dann zum Haften.
Genau. Und dann hängen die so fest drinnen und dann ist der Korken aber dann...
Ah, das ist mir noch nie passiert.
...so peröse, dass er in 1000 Stücken nicht mehr rausgeht und rausbröselt.
Ich kann natürlich schauen, ob man auch durch das kleine Loch, was wir jetzt durch den Korken gestochen haben, was rausgerückt.
Nicht dein Ernst, das müssen wir jetzt probieren.
Ja, ja. Nein, ist ja kein Unterschied. Der Kork ist ja sowieso in Kontakt mit dem Wein. Hauptsache, kommt raus. Die
Stückchen jetzt drin. Ja,
jetzt. Ist nur der erste.
Jetzt ist das ausgeschweift.
Bruder, das sieht richtig... Pennermäßig aus, aber okay. Let's go.
Passt ja zu dir.
Wow. Nee, ich trinke billig, aber ohne Kork.
Schmeckt aber hervorragend.
Ja. Ich bin nämlich selber sehr, sehr gespannt.
Wie ein Montussel schmecken soll. Also wir haben hier eigentlich, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Gell? Chateau Montussel 1995 und zwar nicht den normalen, sondern die Cuvée Prestige vom Herrn Roman.
Okay.
Und das ist was für eine Rebsorten, Curly?
Perfekt, ohne
Quark. Aus Madiron, was ist das?
Aus dem was?
Madiron.
Ich würde jetzt sagen, Cabernet Franc.
Ah, der Tipp ist gar nicht so schlecht, weil Cabernet Franc auch erlaubt ist im kleinsten Ausmaß da unten in Südwestfrankreich. Madiron selber weiß ich es gar nicht. Aber die Rebsorte per se ist es jetzt nicht.
Dann gebe ich weiter.
Das ist jetzt wieder das, was gut zum Grillen passt. Was wow.
Boah, so krass. Okay, ich nehme alles zurück. Sieht Sapenner, wenn sie aus, schmeckt aber königlich.
Tanat. Oder Tana, wie die Franzosen sagen.
Tanat, ja.
Was ist die Rebsorte?
Ja. Tanat, ja. Tanat ist die Rebsorte.
Sehr dunkel, sehr gehört, viel Gerbstoff. Und so viele Weingüter gibt es eigentlich nicht, die dafür bekannt sind. Cool. Das ist ja Montus und wie heißt der zweite?
Ja, es gibt da unten ein paar Weingüter, Bertomieu und wie sie heißen, das ist auch schon lange
aber
her.
Aber es ist so ein klassisches Bordeaux-Etikett, oder? Mäßig so? Das habe ich jetzt schon
so weit weg.
Ja, ja. Das ist, also wir sind in Südwestfrankreich. Also ich habe den mitgebracht, ich habe da damals Praktikum gemacht.
Du warst bei Montus?
Yes, Ende der 90er Jahre, halbes Jahr. Und habe mit Alain Brimont dort gearbeitet. Das war mein erster Praxisjob am Weingut, also was heißt mein erster?
Ja, der schmeckt Mörder.
Ja, das schmeckt echt krass, richtig krass. Und was ist jetzt,
bei der
weil er gemeint hat,
Plastikstäbchen.
Cuvée Prestige, was ist da jetzt nochmal der Unterschied?
Ja, also ganz kurz. Also ich habe damals Ende 90er Jahre die Weinakademie fertig gemacht und haben dann gesagt, was mache ich jetzt dann damit? Und dann wollte ich doch in die Weinbranche und habe gesagt, ich brauche ein bisschen Praxis. Habe circa 80 Bewerbungen in Gesamtfrankreich herumgeschickt, wow. Möchte ein Praktikum irgendwo machen. Ich habe circa 15 haben zurückgeschrieben, zwei oder drei waren positiv. Und eines davon war schon um ein Düss, ein Primot. Und da bin ich dann runtergefahren, mit dem Auto durchgefahren und dort ein halbes Jahr gearbeitet. Die ersten drei Monate kein Wort verstanden mit dem Schulfranzösisch. Irgendwann ist dann doch gegangen, habe dort alles in der Produktion durchgemacht, habe ein bisschen Weingarten, Barrique-Fässer gewaschen. Und das war damals der aktuelle Jahrgang. Also ich war dort 98 und das damals mitgenommen, so einer der wenigen Flaschen, die ich noch habe. Und dieses Tanat steht für extrem robuste, stoffige, tanninreiche Weine, die ganz, ganz lange reifen können. War damals so quasi Aufbruchstimmung und hat Bordeaux ein bisschen gefordert, weil es wirklich zum Bordeaux auch passt, aber noch ein bisschen robuster und tanninorientierter ist. Und bin selbst überrascht, 95, also doch schon, aber steht super da.
Mega. Richtig
lecker. Und da gab es immer den normalen und die Cuvée Prestige.
Genau, es gibt den normalen Chateau Montus und der war 80% Tanat plus ein bisschen Verse Verdoux, glaube ich, aus Rebsorte und glaube ich Cabernet Franc und Merlot, weiß jetzt gar nicht, was noch dazu kommt. Und der Cuvée Prestige war 100% Tanat und dann mehr neues Holz, also mehr neue Holzfässer.
Aber eigentlich ist also irreführend irgendwie, weil bei einer Cuvée würde ich ja eigentlich davon ausgehen, dass es mehrere Rebsorten sind.
Ja, aber Cuvée, ganz, ganz wichtig zu merken, das wird noch mehrmals begegnen. Cuvée ist ein Begriff im Französischen für den Wein, für die Füllung, für den Wein per se. Also jetzt nicht nur, wie es bei uns jetzt quasi, verschiedenste Rebsorten.
So würde man sagen, Assemblage.
Ja. Verstehe.
Und es ist ja lustig, nicht, weil das schmeckt ziemlich kräftig, hat aber laut Etikett 12,5 Volumensprozent.
Echt?
Und
das ist das, was ich vorhin gesprochen habe. Da ist irgendwann mal das Factsheet geschrieben worden. Und das ist, in dem Fall ist es ganz wirklich so, weil ich dann auch im Büro arbeiten dürfen. Und
ein halbes Jahr arbeitet.
Und der hat immer 12,5 draufgeschrieben gehabt und hat es auch so gelassen, egal was er wirklich, was der nicht hat. Das war ihm scheißegal. Ja, wirklich so. Ein paar Jahre später hat sich das dann geändert, weil dann quasi diese Aufbruchstimmung und schwere Weine und Packerpunkte und 14 Volumensprozent und dann sind auch die Alkoholwerte plötzlich gestiegen. Aber so 80er, 90er waren immer 12,5.
Das ist geil. Ja. Nee, aber es ist ein richtig krasser Wein, finde ich. Ist richtig lecker.
Weißt du, ich hätte jetzt eine crazy Idee für das Grand Finale.
Okay.
Wir haben noch eine wunderschön mitgebrachte Flasche Grand Cuvée, die 170er. Meine favorisierte Edition. Okay. Und wir gehen ja nachher noch in die Freundschaft, oder?
Yes.
Weil sollte man vielleicht noch aus dem Paket dieses Steinwerk probieren, weil ich das gar nicht kenne.
Ja, gerne.
Erkennst du gar nicht. Haben wir das dabei? Ja. Nein, habe ich noch nicht probiert.
Haben wir da, wird jetzt ein bisschen zu warm sein, aber
ja, immer. Guter Wein ist immer gut.
Das heißt, genau. Du musst mir den Krug vorenthalten. Das wolltest du mir damit einsagen.
Nein, ich wollte dir sagen, nachdem du in den letzten drei Wochen gesagt hast, dass du in die Freundschaft kommst und nie gekommen bist, wäre das heute deine initiale Chance.
Ich muss zum Finanzamt.
Oder finale Chance.
Finale Chance.
Das Finanzamt erreichst du heute nicht mehr.
Doch, bis morgen früh schon, leider. Aber ja, gut. Dann,
Die wichtigsten Sachen machst du nach 16 Uhr. Außerdem hast du Krug 170 schon 1000 Mal getrunken.
Ja, okay, gut. Ja. Du hast auch schon 1000 Mal Mineralwasser getrunken.
Außerdem haben wir heute schon einen Röderer gehabt und jetzt könnten wir ja wirklich das Steinwerk probieren. Das war ja neugierig.
Ja, sehr gerne.
Die finale Chance, sagt er.
Wow. Also, haben wir schon Songs eigentlich?
Nobel.
Warum? Nobel.
So, passt du auf hier. Ja, haben wir schon.
Hast du auch schon gesagt?
Nein, ich habe noch keinen Song.
Ja.
Okay, ja. Ach, du hast auch noch einen dabei. Ich dachte, er hat für euch beide was gesagt.
Hat ja schon zwei gemacht.
Ach, ja, aber egal, ja. Egal, du kannst auch mehr machen. Den nicht
nehmen. Na, ganz, ganz emotionslos. Ich bringe mit Run DMC Aerosmith.
Walk This Way. Okay.
Geile Nummer.
Geiler Song. Video auch richtig krass.
Genau.
Das Video war mega geil.
Und ganz, ganz, ganz ohne emotionalen Bezug, aber wir sind kürzlich drüber gestolpert und auch das ist nett.
Voll geil, ja. Ich habe das Video mal die Wand einschlagen, das ist mega geil.
Geil, oder?
Ja, Klick eingeloggt bei uns in der Playlist. Oh, heute wieder drei wunderbare neue Songs dazu bekommen, also verpasst nicht, hier zu folgen. Der Video hat richtig Quatschmodder einfach.
Dass du da so heikel bist. So wie du immer durch die Gegend läufst, muss ja das ja wurscht sein.
Ja, inside and beautiful, baby.
So ein bisschen Kork. Du musst einmal mit den Portugiesen Eierspeise essen. Da weißt du, was Schmodder ist.
Das weiß ich jetzt nicht.
Die haben nämlich immer bei den reifen Vintage Port, nehmen die das Depot, was meistens nicht wenig ist, und hauen es dann ins Rührei, beziehungsweise in die Eierspeise.
Echt?
Ja, und da hat das Zahnschmelz einmal eine richtige Gaude.
Das reibt dann auf den Zähnen, oder?
Ja, weil das alles, das Kruspelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist der Tradition. Okay. Also hat man der Dirk Nieport erklärt.
Vielleicht
hat er mich einfach nur verarscht.
Das hat er dir erklärt. So.
Aber habt ihr denn vielleicht noch eine Frage dabei für den Willi oder mich? Oder zwei?
Eins, hast du eine Frage? Wie ist es mit Restalkohol und Sport?
Oh, gute Frage.
Geht das? Funktioniert das? Oder gar nicht? Oder kann man da drüber trainieren? Oder
also ich höre immer, dass man es nicht machen soll, aber ich hätte dann fast keine Möglichkeit, Sport zu machen.
Wow.
Naja, nein, aber mein einziger Korridor, Sport zu machen, ist quasi, bevor ich den nächsten Tag in die Arbeit irgendwie starte. Und das muss dann meistens gegen Mittag sein, und weil ich meistens nicht vor 2, 3 in der Früh zu Hause bin. Und dann schon meistens irgendwie alkoholisiert, also mal mehr, mal weniger, muss ich dann ja um 11 oder 12 zum Sport gehen, und das geht schon.
Also oder merkst du einen Unterschied, wenn du am Vortag gar nicht hast? Und
es kommt eigentlich darauf an, wie ich schlafe. Meistens schlafe ich schon, wenn ich ein paar Tage nichts getrunken habe, dann einmal besser. Die ersten Tage gehen meistens nicht so gut. Also merkst du einfach, du trinkst mehr nach und so. Wenn du eine normale Flanke hast, wenn du ins Bett gehst, gehst du halt einfach ins Bett. Und dann stehst du auf und funktioniert. Also ich funktioniere da ganz normal.
Ja, Willi ist aber auch geworden. Man muss auch anmerken, Willi ist auch kein normaler Mensch, was das betrifft.
Und dann habe ich da eigentlich kein Problem damit. Aber es ist schon so, dass wenn ich ganz spät dann irgendwann ins Bett komme und wenn ich dann vielleicht einmal nur 4 oder 5 Stunden habe, dann früher bin ich da zum Sport gegangen, vor 3, 4 Jahren noch. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil dann schaue ich einfach, dass ich 1, 2 Stunden Schlaf mehr habe, und dann verschiebe ich es halt auf den nächsten Tag. Oder ich gehe am Nachmittag ganz locker irgendwie ein Cardio oder so machen. Aber weil ich mache meistens Crossfit, und dass du jetzt dann irgendwie dorthin gehst und dann probierst diverse Snatches oder so irgendwie, das ist keine gute Idee. Weil mit der Balance, Schnellkraft und Ausdauer auf einmal auf ein Restfetten, das ist durchaus gefährlich, wenn du nicht wirklich fit bist.
Naja.
Aber ich glaube, es geht, und danach fühlt man sich ja immer besser.
Naja, das ist ja der Punkt, dass du das durchtauchen kannst, und die eine Stunde oder wie auch immer dann plötzlich alles davor wegwischt. Ja.
Also wahrscheinlich wäre ich schon besser, wenn ich komplett nüchtern wäre, wenn ich am Vortag nichts getrunken habe. Aber ich will kein Profi werden, ich will es einfach zum Ausgleich machen, und mir geht es danach immer besser. Also keiner kann mir erklären, dass das jetzt so super ungesund fürs Herz oder für sonst was ist. Weil dann mache ich lieber eine Stunde was auf ein bisschen Restalkohol, als wie wenn ich nichts mache. Also.
Ja.
So gesehen geht's.
Bin da erst am Herantasten.
Ja, du machst das ja. Du bist ja. Wann hast du angefangen so richtig mit Sport? Du bist ja.
Naja, Sport eh immer schon. Aber jetzt seit 1, 2 Jahren ein bisschen mehr Gym und Radfahren. Aber ich bin noch ein schwieriger Patient, wenn die Nacht davor ein bisschen länger war.
Ja. Aber ich denke mir dann immer, dann machst du halt irgendwas Lockeres und machst trotzdem was, weil danach, auch wenn du dann nicht deine Höchstleistung oder deine Bestform natürlich rausholen kannst, aber du hast zumindest was gemacht.
Ja.
Und wie gesagt, Profis werden wir wahrscheinlich beide nicht mehr in irgendeiner Sportkategorie, und deswegen ist einfach machen.
Profis in der Balance.
Ja. Was genau ist das jetzt, das Steinwerk?
Grüner Veltliner, so cool Climate grüner Veltliner. Ich sage jetzt einmal von der Idee her, weil das kommt jetzt so vom Spitzer Graben. Können wir relativ spät lesen, aber mit so einem moderaten Alkoholgehalt, aber ein sehr spannender individueller Zugang. Das heißt, da wollen wir, da geht es um eine Würze, da geht es um Kräuter, da geht es um keine Frucht, da geht es um Zug, da geht es um Charakter. hat eine lange Meisterstandzeit hinter sich gehabt. Und das Ganze, wie der Wein schon sagt, Steinwerk, ist in Granitfässern und in Wachauer Marmorfass vergoren, spontan.
Marmorfass, wie darf ich mir ein Marmorfass vorstellen?
Ja, wenn du es siehst, dann glaubst du, das ist eh. Und sagen wir,
Marmorfass. Ich habe gesehen, aber ich möchte, dass du das beschreibst.
Ja, das schaut aus wie ein Felsen. Ne? Also, wir haben einen Marmorschlag nördlich von Weißenkirchen, da haben wir sie den Felsen, den Marmorfelsen eben ausgesucht, der eine schöne Größe hat, der hat, glaube ich, 6 Tonnen gehabt. Und man kommt einen Verein. Ja.
So richtig hat ein bisschen Gewicht. Wie ein Riesenfels, der innen hohl ist quasi.
Genau. Und der Heinz ist so ein Steinkünstlerfreund, der hat den innen ausgehöhlt und da verkehren wir auch.
Wie geht sowas? Ist er da mal gespalten worden und wieder geklebt? Oder
nein, null. Das war ein Stickel.
Mit einem Diamantenbohrer ausgehöhlt.
Der hat da irgendwie eine feine Technik. Also wenn du da mal ein paar Euros über hast und ein bisschen deine Bayern ein möchtest in der Freundschaft, rufst du ihm an. Also der
so, wir machen einen Marmor-Iglu oder was?
Der macht da ein paar.
So ein Raucherzimmer aus Marmor.
Nein, muss wirklich mal nachschauen.
Hotbox einfach.
Extrem geil. 5-6 Tonnen so ein Bad muss der Haus auch dementsprechend bauen. Mit so einer freischwingenden Bar hinten, der macht da so Laden eine vom Stein rausgeschnitten. Ah, Doppelmagnum, ganz arg. Okay. Also ist wirklich ganz arg. Bisschen Schotter sollst du jetzt haben. Wenn du steinreich bist, dann geht's vielleicht.
Schotter ist. Kennen wir es im Deutschen auch?
Aber was noch dazu kommt, wie gesagt, das vergehren wir da drinnen ganz spontan. Also da passiert das von selber. Und wir hauen aber auch noch ganze Beeren hinein. Weiß ich nicht. 10%, das ist jetzt, gibt es keine Formel, das ist so noch ein Spier, dass mehr Tannin rauskommt auch wieder. Das ist also das Rückgrat. Und durch die Mitvergärung, das ist dann 2 Monate, sind die Beeren drinnen, dann wird es nur rauchiger, nur würziger, nur kräutriger, weißt? Null Frucht brauchen wir nicht.
Das ist
also
fast teig ein bisschen.
Oder so Grüntee, das auch durch das saftige.
Grüntee, Jasmintee, ja, absolut.
Und da sind ca. 25% sind dann auch von Wittliner Maische vergoren. 2 Wochen drinnen, ja. That's it. Unfiltriert und ja, fast nicht geschwefelt. Sehr würzig, also ich glaube, das kann man super zum Fleisch essen, zum Steak, was immer.
Oh ja,
das passt. Das ist halt nur extremer, wie wir vorher gesprochen haben, was wir im Weißenstandzeit machen, vielleicht ein bisschen rückverschneiden, aber das ist halt die Säure plus das Tannin, was einen geilen Grip einfach mitgibt.
Ja, das ist ein Wein aus unserem Backstage. Portfolio sind 10 verschiedene Weine, die eben abseits dieser Klassiker der Wachau sind. Und das ist eben Steinwerk aus dem Granit- und Marmorfass.
Und was gibt es da noch für kannst du noch zwei, drei andere nennen? Einfach so, dass man so einen Eindruck kriegt.
Aus dem Backstage-Portfolio. Wir haben einen gemischten Satz von Uraltreben, also einen echten gemischten Satz, den kennst du aus Wiener gemischten Satz, ja, als der Fritz Wininger da war.
Exakt, ja.
Bei uns ist ein Weingarten aus den 1920er, 30er Jahren, deswegen Uraltreben, also wirklich 100 Jahre alte Reben. So ganz eine kleine separierte Parzelle, da machen wir 1.500, 2.000 Flaschen, das ist so ganz eigener Wein.
Aber keine Direktträger?
Nein, Direktträger nicht. Also wir haben also Direktträger nicht auf Unterlagsreben gepflanzt, das kam dann. Gibt es noch ganz fein in Wachau, Kaiserberg. Ein anderes Beispiel wäre eben der schon genannte Grüne Wittliner, der gesprittete Grüne Wittliner, also wie ein weißer Portwein, ein VDN.
Das klingt echt richtig wild.
Süßwein, also dazu 100 Gramm, also 80 Gramm Restzucker. Und ein anderes nettes Beispiel ist ein Riesling aus der Amphore auf der Maische. Das ist ganz, ganz heftiger Orangewein, unter Anführungszeichen, ganz ohne Schwefel auch gemacht.
Ja.
Ja, und gibt es jetzt ein paar. Ja,
muss man vielleicht auch dazu sagen, das machen wir schon seit 2008.
Also diese Backstage-Reihe sozusagen.
Nein, das ist immer gewachsen, aber Riesling am Vorheim wird 2008 auch begonnen.
Und merkt ihr so irgendwie, so von der Kundschaft her, dass das. Ist das eher so für jüngere Leute interessant, diese bisschen gewagteren Sachen jetzt, sage ich mal, oder ist das so?
Ja, grundsätzlich ja, also so ganz, aber wir haben schon so Einzelfälle dabei gehabt, aber so 60-jähriges ungefähr Pärchen, die haben da Riesling am Vorrat gekostet, das erste Mal, überhaupt ganz unbedarft mit Wein, und die sind dann wiedergekommen und wiedergekommen, weil er so geschmeckt hat. Aber geil. Grundsätzlich ist es schon eben die jüngere, progressivere Gastronomie und Menübegleitung. Also das ist glasweise Menübegleitung, ist da so ein Hauptthema auch.
Ah, cool.
Wine Pairing, ja.
Food Pairing. Auch so. Richtig, richtig lecker, das Steinwerk hier.
Ja. Sau gut, oder?
Voll.
Aber auch klar abgegrenzt. Volumensprozent, also wirklich sehr, sehr moderat.
Mit den Etiketten, ja, und so schon klar auch eine eigene Linie. So.
Ja, ja, also da jeder Wein ein anderes Etikett, ja, auch. Ja.
Also ein Tunder Weinbeiwagerl oder Weinpaket, wenn man das so sagen, was sich tatsächlich auszahlt.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Und ich würde sagen, wir werden jetzt den Montys leeren und auf jeden Fall den Krug noch aufreißen.
Ja, habt ihr noch eine Frage? Gibt
es noch Fragen an Curly?
Ansonsten würde ich sagen...
Ja, ich habe schon eine Frage an beide.
Okay.
Also ich vielleicht nicht. Ja, an Curly. Also ihr macht ja das schon ein bisschen jetzt da.
Ja.
So als Quereinsteiger, wenn man das nicht ausdrückt. Ne? Hast du ja schon vieles miterlebt, viele Geschichten gehört. Wie hast du zum Weinsaufen angefangen? Was hat dir geschmeckt? Wie ändert sich... Wie offen ist man? Oder du hast wahrscheinlich schon 100.000 verschiedene Sachen getrunken. Macht es dann Spaß?
Also angefangen habe ich, da war es mir komplett egal, was das für ein Wein ist. Ob das jetzt rot, weiß, woher der kommt, whatever. Das war mir im Endeffekt komplett egal, weil da ging es nur um die Wirkung sozusagen. Und als ich dann eine Weile in Berlin war, hat mein Homie Steve, der auch für den Podcast verantwortlich ist, mich ab und zu mal zum Essen mitgenommen und mir dort mal so ein, zwei Weine gezeigt, wo ich dann zum ersten Mal tatsächlich so dachte, boah, krass, so kann das auch schmecken, und wirklich so aktiv den Geschmack und die Unterschiede so wahrgenommen habe, weil davor war das einfach nicht das Thema bei dem Getränk für mich, sondern es ging ja nur um den Rausch. Und als ich dann irgendwie die Möglichkeit hatte, bei dem Weinpodcast mitzumachen, wusste ich am Anfang auch nicht genau, was auf mich zukommt. Aber ich finde halt erstens, das Thema ist so vielschichtig, dass es nicht langweilig wird. Das ist schon mal ein Punkt. Zweitens finde ich, die ganzen Winzer und Weinenthusiasten haben alle irgendwie so eine große Leidenschaft, bringen die mit, was mich oft an Musiker erinnert, was ich das immer sympathisch finde. Und ich finde, die reden einfach mit so einer Liebe über ihr Produkt und wollen halt einfach dir zeigen, was sie Gutes gemacht haben. So, und das finde ich halt irgendwie voll nett und voll sympathisch und kann ich auch voll nachvollziehen, weil mir geht's genauso, wenn ich Musik gemacht habe. Und ja, ich versuche immer mehr mir zu merken und mehr auf dieser Reise mitzunehmen, aber alles kann man sich ja nicht merken. Man muss auch sagen, das ist auch immer eine relativ krasse Druckbetankung, nicht an Alkohol, sondern an Wissen, die halt jede Folge passiert, weil halt so viele Sachen gleichzeitig auf einen einprasseln, dass man sich da nicht immer alles merken kann. Aber ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon sehr wohl, mir die Weinkarte im Restaurant geben zu lassen. Das ist schon, ja, mal, das ist schon mal ein guter Step, würde ich sagen.
Ja, ist cool, oder? Meine Frage, wirst du im Restaurant schon als Weinkonnoisseur erkannt? Da kommt der Kölner. Die Sommeliers laufen auf.
Da manchmal schon, ja.
Es kommen Leute zu mir, die sagen so, ah, Curly war bei uns essen. Ne?
Das ist einfach cool, aber wie gesagt, mir macht es auch Spaß, selber mal, deshalb gehe ich manchmal auch nur mit meiner Freundin weg und bestelle dann irgendwelche Sachen und bin dann halt auch gespannt, was ich kriege wirklich, weil ich natürlich noch nicht so viele Erfahrungswerte wie ihr habt. Und dann ist es für mich immer voll aufregend, wenn ich dann eine bisschen teurere Flasche oder ältere Flasche bestelle und die ist dann richtig gut auch noch. Dann ist es für mich so, oh krass, und das habe ich jetzt alleine aufgrund dieser Reise hingekriegt. So, und das finde ich halt das Schöne dran irgendwie. Letztens, die älteste Flasche, glaube ich, die ich selber bestellt habe, war, glaube ich, letztens jetzt von 2005 oder so, wo ich selber bestellt habe, und die war mega nice und ich war voll happy danach irgendwie und das saß so da, war geil. Das ist so, manchmal schreibe ich Willi auch, boah Willi, was soll ich jetzt davon nehmen? Aber es wird weniger, sagen wir mal so.
oder?
Ja, aber ich freue mich immer, wenn es mir schreibt.
Habt ihr euch vorher gekannt? Vor dem Podcast?
Flüchtig,
aber flüchtig, ja.
Flüchtig schon? Vom Trinken schon. Also der Überraschungseffekt war jetzt nicht so.
Ich schon immer, dass Curly der volle Connoisseur ist.
Naja.
Naja, doch, also ich finde halt geil, dass Willi einfach so eine. Also ich finde schon auch, dass man muss ja auch sagen, es wäre bestimmt nicht jeder Sommelier so easy drauf wie Willi, sich mit mir einfach an den Tisch zu setzen und auch sich manchmal irgendwelchen Quatsch anzuhören oder halt einfach so offen zu sein, auch weil wir manchmal ja auch Gäste haben, die jetzt nicht keine Winzer sind und vielleicht selber nicht so viel Ahnung haben, also nicht oft, aber ein, zwei Mal war das ja schon, aber es war trotzdem voll cool und ich finde es halt auch nice, dass du dich so darauf einlässt, weil das wird ja auch nicht jeder machen so und ich glaube, davon lebt das Ganze halt so ein bisschen.
Ja, es macht die Erfahrung, die Reife. Bei was ganz jungen Sommeliers, also wenn dieses sich beweisen noch im Vordergrund steht und was man weiß und
ja,
zulassen.
Meine, man muss erstmal irgendwas perfekt erlernen, bevor man es falsch machen kann, sag ich schon. Ich bin noch beim Lernen, du bist schon am falschen.
Ja, na, aber wenn du sagst, du hast ausgelernt, dann.
Ja, safe. Eben, das geht ja auch bei dem Thema nicht. Deshalb hat Willi auch schon gesagt, es gibt bestimmt auch irgendwelche Weinbaugebiete, wo er einfach keine Ahnung hat. Und das ist auch normal. Also, schon bei jedem.
Ja, so. Viele.
Und ja, du musst 300 Jahre alt werden, ne? Wenn es jetzt ausgeht.
Aber was der alles muss, man nicht.
Stimmt. Eben, genau.
Hören muss man nicht. Du, Willi. Ich hätte noch eine Frage mitgebracht.
Jetzt
sind wir ein bisschen wie im Musikantenstall. Ne? Na, liebe Grüße von der Barbie.
Oh, danke.
Und von Bernhard.
Ja.
Also wir haben ja da ein bisschen so gewisse Beziehungen, oder wo ich zugeheiratet habe.
Gemeinsam als Bekannte.
Ja.
Ja.
Zugeheiratete Freunde, sagen wir so einmal, und Verwandte und was weiß ich. Na, und die haben mich gefragt, wie es da so geht. Jetzt bist du in der großen Stadt und gängen die nicht die Nachbarn oder in der Steiermark und so, also als Wirtshausbuhr, weißt du?
Ach so,
jetzt bist du dann,
ja, es ist schon was anderes.
Bin auch ab und zu dort drum. Kann ich mich hineinfühlen.
Ob mir das abgeht, weiß ich jetzt nicht, weil die waren ja auch alle in der Stadt. Die waren halt in Graz oder in Wien oder sonst irgendwo. Und dann waren sie auch nicht daheim.
Ich frage auch für deine Nachbarn.
Für meine Nachbarn, die ich nicht
ja. kenne.
Okay, ja. Nein, ich glaube, die sind froh, dass ich weg bin. Ja. Nein, ich genieße das Leben in der Stadt schon sehr. Muss ich ehrlich sagen. Also auch wenn man sich manchmal dann denkt, okay, wäre halt super, wenn man vielleicht so eine Lösung findet. 4 Tage in der Stadt, 3 Tage ein bisschen draußen. So manchmal ist das Ganze ja. sehr viel. Das
ist ein Masterplan bei jedem.
Weil wir leben ja auch irgendwie auf 150%, wenn wir am Start sind, was auch gut ist. Aber du merkst dann schon, dass so ein normales Wochenende dann oft gar nicht ausreicht. Weil aus der Freitag stehen wir dann oft bis 4, 5 in der Bar. Dann kommst du heim, willst du ausschlafen am Samstag, dann stehst du auf um 12, 13 Uhr. Dann bist du aber schon wieder im Stress, weil irgendwie willst du den Haushalt ein bisschen erledigen. Dann hast du natürlich eine Freundin, mit der du was machen willst, oder auch andere soziale Kontakte, mit der du was erledigen sollst. Dann ist der Samstag auch schon wieder Stress und dann kommst du am Sonntag irgendwie runter und am Montag musst du dann aber zum Mittag schon wieder irgendwie funktionieren und Arbeit sein. Also wünschenswert wäre eigentlich Erfolg als 4-Tage-Woche. Also nicht, dass das Lokal so offen hat. Aber so für einen selber, dass du sagst, du kommst ein bisschen runter und ein bisschen retour. Aber 100% am Land wohnen könnte ich nicht mehr.
Das glaube ich, kann ich mir auch null vorstellen bei dir.
Aber mich vermissen meine Nachbarn sicher nicht. Und ich schöne Grüße nach Oberlunge, ich glaube, ich vermisse auch keinen.
Vielleicht lerne ich es kennen, ich werde dann genauer nachfragen.
Ja, voll geil. Haben wir heute ja einiges wegprobiert, würde ich sagen.
Ja, das war richtig leibend. Es waren richtig viel Weine.
So, ja, tatsächlich.
Die Folge war okay, es waren nicht einmal 2 Stunden.
Ja, es war gut, mega gut.
Das sieht man, wenn man Profis da hat, dann geht das zack, 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 zack. Und dann können wir jetzt noch aufmachen, oder nicht, je nach Curly.
Ja.
Und den Rest nehmen wir sowieso mit.
Schön, schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Domeno Wachau.
Danke für den Besuch.
Gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank. Und wir sehen uns am Griller, am Großen, würde ich sagen.
Ja, steht bereit und wird jederzeit angeheizt.
Vorher ein Boot fahren, schwimmt, mit Schwimmen, inklusive Schwimmen.
Ich kann schwimmen, ich bin ready.
Ich schwimme
gerade auch schon.
Du bist so ein Arsch. Ich kann treiben. Das stimmt bei mir, ne? Ich bin da drunter schwimmen gelernt, also das heißt, ich kann eigentlich nicht schwimmen, aber ich sauf nicht ab. Weil ich kann aber perfekt treiben.